Es ist Zeit für Armageddon. Willkommen zur Folge 666 des Sneakpods. Wir sprechen, passend zur Folgennummer, heute über Good Omens. Von oben kommt dazu Robert Krüger.
Wie viele Nippel hat der, die das alle? Wie viele Nippel habt ihr?
Und passend zur Vorbesprechung unser Computerspezialist Christoph Perner.
Das bin dann wohl ich. Und Stefan Giesblatt kämpft noch mit seinem brennenden Mikrofonständer.
Howdy! Brennender Mikrofon. Ach ja, jetzt weiß ich. Ja.
Brennendes Schwert.
Brennendes Schwert, ja. Aber es war ja dann weg.
Ja, genau.
Genau. Wurden sie nicht mit einem brennenden Schwert ausgestattet?
Ich weiß nicht. Ja, Christoph hat uns letzte Woche passend zur 666, das wäre mal 666 für absurd, oder? Ja, aber das ist bei jeder neuen Zahl in zwei Wochen wieder 608. Wow. Gab es da nicht so ein Computerspiel mit so U-Booten, Bob?
668?
668 oder sowas?
Keine Ahnung, ist bestimmt so ein berühmtes, so ein untergegangenes U600 sowieso und dann.
Ich meine, es sei so EGA-Grafikspiel, wo du einfach stundenlang vor deinem Rechner saßt und es passiert nichts und dann macht's bumm und du bist versenkt. Oder, also so ein ganz absurdes Spiel. Ich weiß, ich glaube, ich bin noch zur Schule gegangen.
Ich weiß noch, dass ich sowas mal gespielt habe mit meinem Vater zusammen, weil er nicht wusste, wie die ganzen Kürzel zu drücken sind, aber er fand die Idee, U-Boot zu spielen, toll und deshalb musste ich das dann für ihn bedienen.
So gut, oder? Er ist der Captain und gibt die Kommandos und du genau, fährst so das Boot.
Ja, das war eins der wenigen Computerspiele neben Tetris, das mein Vater wirklich gesuchtet hat.
Und das nur als Captain, da hat er sich die Mütze aufgesetzt und auf seinen Fernsehschemel gesetzt.
Tetris konnte er irgendwann sogar besser als ich, das war erschreckend. Der hat dann wirklich irgendwann so richtig schnell fliegende rechte Hand, auf dem PC. Irgendwie so ein PC-Tetris, ich weiß nicht mehr was für eins. Da wurde dann irgendwann so, ich weiß noch genau, Level 14 ist er immer gescheitert, aber es war dann echt so, ich bin nicht bis Level 14 gekommen, es war echt so ein fies schnell in diesem Spiel. Gibt's ja, also ja.
Okay, fies schnell ging auch die Zeit vorbei, als wir Good Omens geschaut haben. Christoph, worum ging's?
Good Omens ist eine...
Entschuldigung, war jetzt zu schnell?
Nein, BBC und Amazon Miniserie, die von, das ist eigentlich so eine Buddy-Serie, die handelt von zwei Kumpels. Der eine ist ein Erzengel und der andere ist ein Dämon. Und man begleitet sie so durch die Menschheitsgeschichte.
Ja, ist ist ein normaler Engel, oder?
Naja, ist Erzi Raphael. Also ich nehme an, das ist an den Erzengel Raphael angelehnt.
Du musst mich mal ganz kurz, ich dachte immer, also wenn jemand ein Erzengel ist, dann ist er schon böse. Oder ist ein Erzengel?
Ist ein Chef.
Das sind die Obersten.
Oh, okay. Siehst du mal, was ich wieder lerne über
die. Genau, es gibt nur einen. Den Himmel.
Der wird so abgekürzt, weil er doch Aziraphale heißt. Ist wahrscheinlich so Azi. Abkürzung für Aziraphale.
Also ich habe es auf Deutsch geschaut die meiste Zeit, da heißt er halt Erzi Raphael, was halt totaler Quatsch ist. Aber
egal, weiter.
Wie auch immer, ist also einer der höchsten Engel auf jeden Fall und soll halt so die Menschheit begleiten. Und die Anfangsszene beginnt im Paradies bei der Vertreibung der Menschen aus dem Paradies, also Adam und Eva, so kennt man ja, mit Apfel und Schlange und sowas. Und die beiden, also der Dämon und der Erzengel, kommen überein, dass das dass es besser ist, zusammenzuarbeiten, mehr oder weniger. Und wir springen dann in die Jetztzeit, mehr oder weniger. Kurz vor die Apokalypse, also die Apokalypse steht an und die beiden werden eben jeweils von ihren Lagern, also von Himmel und Hölle, im Endeffekt informiert, dass es jetzt langsam losgeht und auch da kommen sie überein, dass das nicht so eine gute Idee ist und dass es eigentlich ganz angenehm war, so die letzten paar tausend Jahre jetzt auf der Erde und dass man das doch so weitermachen kann und sie versuchen oder sie vereinbaren, dass sie das verhindern wollen, die Apokalypse. Also diesen großen Krieg von Himmel gegen Hölle und überhaupt die
Armageddon, Vernichtung der Erde, alles.
Ja, und der Teufel ist eben, der Sohn des Teufels ist geboren worden in auf der Erde und der soll dann eben die das Armageddon einleiten und den versuchen sie eben irgendwie zu beeinflussen, dahingehend, dass er es vielleicht nicht macht. Ja, und dann begleiten wir sie bis zur Apokalypse.
Ja, und darüber hinaus. Ja, ich fand ganz nett, dass die, also diese, deren eigentlicher Auftrag sozusagen, der eine muss irgendwie hin und wieder mal Wunder bewirken und der andere muss immer böse Sachen machen, aber beide haben sich so irgendwie so ein bisschen damit eingerichtet, dass man so unter den Menschen, speziell mit seinen Sonderfähigkeiten, die man so hat, unsterblich zu sein und eben, ja, gewisses bisschen so, wenn du so willst, wie zaubern zu können, so ja, so die Dinge beeinflussen können auf Art und Weise, wie es die Menschen nicht können, und vor allen Dingen auch die Menschen beeinflussen. Mhm. Und dass man damit so recht bequem rumkommt, so 6000 Jahre lang. und das ist deshalb irgendwie, dass sie deshalb irgendwie so richtig so keinen Bock drauf haben. So,
nee.
So Apokalypse jetzt, dann sind ja alle Menschen tot, dann kann ich kein Sushi mehr essen, dann kann ich nicht mehr in die Oper gehen. Sushi,
das fand ich so gut, dieses Sushi, dass der Erzengel behauptet irgendwann, dass er noch nie ein Tier getötet hat oder sowas. Und dann isst er halt Sushi.
Ja. Er hat ihn, er tötet die nicht. Er tötet die nicht selber, aber er isst sie halt. ja, ich habe noch nie irgendwas getötet.
Vielleicht sollten wir erstmal erwähnen, also das Ganze ist eine, ist schon eine Comedy-Serie und basiert auf einer Geschichte von Terry Pratchett.
Und Neil Gaiman, der auch Regie geführt hat.
Ja, richtig. Und das merkt man schon auch. Also das ist halt so britischer Humor, gell? Wie man das halt von denen so kennt. Mhm.
Ja, das ist alles so ein bisschen, also es sind so viele kleine Scherze eingebaut irgendwie, also immer wieder sind so, entweder sind es so Wortwitze oder so Kommentarwitze, wo irgendwas Absurdes passiert oder hast halt so, gibt eine so eine Folge, wo wir so 20 Minuten durch die Zeit reisen und irgendwie sehen, wie die beiden, wie in so einer Art Rückblick durch die Menschheitsgeschichte, wie sie halt überall dabei waren. So ein bisschen wie diese Ratte bei Ice Age, die auch irgendwie alle wichtigen Elemente in der Weltgeschichte aufgelöst hat, sind auch die beiden irgendwie bei
Jesus. Zum Erzengel ist ja auch das gleiche wie eine Ratte, oder was hast du gerade gesagt?
Nee, ich meine nur, die Ratte war auch immer anwesend, wenn irgendwas Wichtiges passiert ist. Und so war das auch bei den beiden. Und das sind dann so diese kleinen Witze irgendwie so. Was ist ich, die Beladung von Noahs Arche. Und dann sagt er irgendwie, euch haut da ein Einhorn ab. Und dann keiner reagiert, niemand interessiert sich dafür. Ach, ihr habt ja noch eins. Und so. Und dann, ja, mit einem wird das halt nichts.
Ja, oder das die Dinosaurier. Haha, Dinosaurier. Das war ein guter Witz.
Ja, genau. Und es sind immer so kleine Witze, die werden dann auch gar nicht von den anderen Charakteren gar nicht weiter aufgegriffen. Das ist nur so ein Kommentar irgendwie. Und manche davon sind wirklich brüllend komisch, manche verrecken so ein bisschen. Aber es hat immer mal wieder sowas in jeder Folge. Und das fand ich sehr unterhaltsam.
Und dann hat es aber auch Stellen, wo es so arg britischer Humor ist, der dann so übertrieben wird, dass ich da aussteige. Also die Sache mit dieser Seance oder was das war.
Mit dieser geschwätzigen Alten.
Genau, wo die irgendwie so irgendwie beschwören und mit dem Jenseits reden und so. Und es geht halt so lange und ist so albern. Ja, am Anfang fand ich es lustig und habe gedacht so, Leute, Briten, ist jetzt mal gut. Ja, es war halt so britisch.
Ja, gut, ich habe am Anfang auch gedacht, wozu ist diese Figur da, diese sich gelegentlich prostituierende Nachbarin, von unserem fantastischen Witchfinder.
Den man fast nicht verstehen konnte, oder? Was hat der denn für ein Dialekt gesprochen?
Das war irgendwie schottisch oder sowas.
Ja.
Oder ich fand den großartig.
War ich froh um die Untertitel. Also Mann, oh Mann, oh Mann.
Witchfinder Sergeant Chadwell. Der übrigens gespielt von dem Typen, den kennen wir aus Better Call Saul. Da spielt er den Bruder von Saul. Und auch da ist es so eine Rolle von so einem seltsam allein zurückgezogen lebenden Wirrkopf. Also bei Saul hat er irgendwie Elektrostrahlen-Panik und lebt deshalb in einem Haus ohne Elektrogeräte, nur mit Kerzen und so. Und jetzt hat er hier schon wieder so eine Rolle, wo er schon wieder so einen eigenartigen Sonderling spielt, wo ich dachte, das passt ja Fantastisch. Michael McKean heißt der Schauspieler. Ja, es war irgendwie auch ganz lustig, wie diese Sachen so eingearbeitet waren. Also Erzengel Gabriel von John Hamm gespielt, müsste doch was für euch Mad Men Fans gewesen sein, oder?
Ja, total, total. Ja, und der halt völlig abgehoben, gell? War, also sowohl dieser Höllenverbindungsmann als auch eben John Hamm, wenn die halt auf die Erde kamen, die waren halt angeekelt von allem. So, was essen, warum? Wir sind Astralwesen. Also die waren so, da hat man richtig mal, okay, die sind halt nicht so verseucht von der Erde, sondern leben halt noch ihre Agenda.
Leben noch woanders, genau.
Genau, und dann halt unsere zwei als Kontrast auf der Erde, gespielt von Michael Sheen, auch wieder grandios, Michael Sheen ist immer grandios in allem, und David Tennant als Dämon, also, ja, fantastisch.
Ich fand die erst, ja?
Ja, mach du. Nee, mach du.
Ich fand die auch richtig gut, ja, jetzt kommt ein bisschen der Downer, aber mich hat's halt nicht so. Also ich habe es fertig geguckt, ich habe auch nicht groß unterbrochen, ich habe auch an einem Abend zwei Folgen hintereinander geguckt, also schon fast gebinged für meine Verhältnisse. Christoph, wahrscheinlich ein kurzer Abend. Was, nur zwei, hä? also von daher schon irgendwie, aber es hat mich nicht so begeistert. Also ich habe erkannt, das ist gut, das unterhält mich, da sind viele Gags drin, das ist auch lustig teilweise, aber so richtig, dass ich gedacht habe, so, boah, das ist das Allercoolste und da gebe ich jetzt ganz viele Punkte drauf und nee, ich weiß nicht, also entweder bin ich einfach nicht lustig genug und verstehe es nicht.
Also nicht britisch genug.
Kann ja durchaus sein, dass mir da auch, vielleicht auch ist mein britisches Englisch oder mein Englisch auch nicht gut genug. Und mir geht dann halt irgendwie 80% der Scherze flöten, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das ein bisschen ja, mäßig lustig ist. Aber ja, irgendwie so richtig begeistert hat's mich irgendwie nicht. Aber vielleicht könnt ihr mir das noch mehr schmackhaft machen. Also natürlich, ihr habt jetzt so die ein oder andere Szene erzählt, fand ich lustig, fand ich alles lustig, hab ich mich echt überall kaputt gelacht.
Auch der Musikgeschmack vom Dämon, super, oder?
Sensationell. Für euch. Sensationell.
Dauernd Queen, war das so gut.
Eigentlich nur Queen.
Nur, ja, nur. In seinem, selbst wenn sein Auto lichterloh brennt, hört er noch Queen. Ja, und immer passend, ja. Also irgendwie, wenn es um Fahrräder geht, hört er Bicycle Race und ich weiß nicht, es war mehrere Dinger, wo es einfach super gepasst hat. Fantastisch.
Ich glaube, der ganze Soundtrack, die haben einfach nur die Rechte für irgendein Queen-Album gekauft, für so ein Best-of und haben damit die ganze Folge ausgestattet. Das ist einfach.
Ja, stimmt. Fantastisch.
Ja. Also übrigens, Satan, ja? Gesprochen von Benedict Cumberbatch und Gott von Francis McDormand, finde ich auch großartig. Also einfach auch so in so Nebenrollen dann noch, irgendwie so, auch so eine völlige Nebenrolle, dieser komische US-Botschafter von Nick Offerman gespielt. Also sie haben wirklich so gute Leute auch besorgt dafür.
Ja, auch hier der Tod, den man ja auch nicht sehen kann.
Mhm. Echt, wer war das?
Von hier aus Troja, der Agamemnon.
Ah, Brian Cox.
Der Name. Ja. Brian Cox, genau. Ja. Überhaupt auch die Reiter der Apokalypse fand ich so cool auf diesen Motorrädern.
Ja.
Die Reiter der Apokalypse als Motorradgang. So ja. Grandios.
Die eine hatte eine Ducati, das fand ich sehr schön. Ja, toll.
Der Krieg, oder?
Die rote, ja. Die war Krieg. Ja, die war Krieg, genau. Ja, ja und auch diese zwei Dukes of Hell, Ligur und Hastur, mit dem er seinen komischen Frosch da auf dem Kopf hat, oder was ist das da war? Irgend so eine Echse.
Oh, super. Und die von der Hölle hatten ja immer ein Tier auf dem Kopf.
Ja, und die waren auch immer irgendwie so ekelig angeschmuddelt so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen schuppig oder sonst irgendwas Grünes wuchs da irgendwie aus der Haut oder so. Und dann auch da die Szene zu nehmen, von der ich die vorhin angesprochen hatte, wo er dann mit den schlechten Witzen bei dieser Szene, wo sie in der Wüste dem US-Botschafter da begegnen für diese Foto-Opportunity und er so, was ist ein Selfie? Was ist ein Computer? Er hat von nichts, von diesem Menschenkram irgendwas je gehört und muss sich dann als Mensch ausgeben, was ihm überhaupt nicht gelingt. Und diese Szene hatte so wieder so einen unterschwelligen Humor, den ich total lustig fand.
Aber diese ganzen Szenen mit den Kindern.
Ja. War ein bisschen langweilig, gell? War ein bisschen langweilig, gell?
Ja, es, und jetzt hier, ach, dann machst du die Münder weg, ja, okay, ole.
Ja, da geht's mir ähnlich ein bisschen, ja.
Ja, da würde ich auch zustimmen. Also die, man hat halt die ganze Zeit so ein bisschen so dieses, oh, da ist ein Kind und der ist jetzt ein kleiner Junge und am Anfang ist er ein Baby und dann ist er irgendwann 11 Jahre alt, also der Antichrist. Und man wartet jetzt quasi darauf, dass so dieses Meme von
dass halt irgendwas passiert.
Ultra böses Kind, was so, ja genau, und das dreut immer so im Hintergrund und man hat so ein bisschen Angst, dass es jetzt gleich furchtbar wird. Aber meistens ist es einfach dann nur so, ja okay, wieder nichts passiert und irgendwie war es öde.
Ja, man schaltet nochmal zu den Kindern und noch, ist ja, wir haben
ich meine, es war schon notwendig, das zu erzählen. Also
ja.
Aber auch da hätte man es eventuell eine Idee schneller erzählen können, genauso wie die Seance eben auch. Aber ja, das ja hatte für mich dann aber auch sowas Terry Pratchett-mäßiges. Gell? Da treten wir halt nochmal drei Runden mit dann eben nur so halb guten Gags und dann kommt wieder ein ganz guter Gag. Und also das ist ja in Terry Pratchett-Büchern schon auch so. Aber ja, da hat er mich auch manchmal ein bisschen verloren oder wo ich mir dachte so, ah, das ist jetzt, ja, weiß nicht, ist nicht so cineastisch oder so, ich weiß es nicht.
Fandet ihr irgendwie einen Unterschied in der Qualität der Folgen? Also hattet ihr irgendwie das Gefühl, am Anfang schwach und dann stärker oder andersrum oder irgendwie sowas?
Nee, also die du vorhin schon angesprochen hast mit dieser Zeitreise, wo auch der Vorspann, den man nicht überspringen konnte und irgendwie 3 Minuten lang war, der nach 25 Minuten kam oder so. Ich war schon so richtig im Flow drin, so, ah ja, okay, und dann, wie Vorspann, was?
Ja, der kam
wo ist das denn das jetzt?
Ja. Nee, ich fand zum Beispiel nämlich die erste Folge, aber das kann auch daran liegen, dass ich die als einzige auf Deutsch geguckt habe, weil da habe ich sie noch mit meiner Frau zusammen geguckt, die hat dann gesagt, sie hat keinen Bock auf die Serie und dann habe ich auf Englisch weiter geguckt. Die erste fand ich fürchterlich geschwätzig und habe das Gefühl gehabt, dass die alle so ultra prätentiös sind und alles so viel zu dick auftragen und viel zu viel reden von Sachen, die offensichtlich sind, sich gegenseitig den Plot erklären und so. Im Nachhinein war, entweder war das nicht so und es ist mir nur so, kam mir nur so vor, oder es lag irgendwie an der deutschen Übersetzung.
Nicht unterschiedlich vor. Nee. Also ich habe es ja hauptsächlich auf Deutsch geschaut. Ich habe nur mal so rüber geguckt, um zu gucken, wie die so klingen auf Englisch.
Das Britische müsste dir doch eigentlich ganz gut gefallen, oder?
Ja, hat mir auch gefallen. Aber ich habe es eben auch mit der Theresa geschaut, deswegen war das keine Option, das die ganze Zeit auf Englisch zu schauen. Und ich fand es auch nicht so schlecht auf Deutsch. Aber ja, so ein bisschen prätentiös war es, da hast du recht.
Also ab der ersten habe ich gedacht, das wird eine Qual, das zu Ende zu gucken für die Dings. Und dann ab der zweiten hatte ich Spaß dran irgendwie.
Das ist eigenartig. Okay. Ja, die zweite war ja das mit der Geburt vom Antichrist, oder? Das war ja eigentlich eine ganz andere Geschichte.
Nee, die ist noch das ist noch im ersten drin.
Das ist noch im ersten? Ah, okay.
Ja, sogar, der kriegt sogar noch den Hund in der ersten. Der kriegt sogar den Hund und alles, ja.
Stimmt, da habe ich mich gewundert, so, wie, das ist ja jetzt, ist ja fast durch, wie wollt ihr denn daraus noch Sex? Oh Gott, aber das war dann nicht so, ne.
Ja gut, man hätte es schon auch in 5 erzählen können.
Ja.
Hätte ihm wahrscheinlich nicht so schlecht getan, aber, ja. Habt ihr diese Petition-Geschichte, habt ihr davon gehört?
Nee.
Da gab es eine Petition von so Christen, so Ultrachristen, die eine Petition gemacht haben, dass die Netflix, dass Netflix das absetzt und keine weitere Staffel macht, was Netflix dann in einem Tweet auch versprochen hat zu tun. Und
so auf Prime, oder? Habe ich
natürlich
in Erinnerung gehabt.
Großartig.
So lustig.
Woraufhin Amazon sich dann eingeschaltet hat und Amazon getwittert hat, dass wenn Netflix verspricht, Good Omens abzusetzen, dann werden sie Stranger Things absetzen.
Ist das gut.
Peinlich.
Ja. Sehr gut. Ja, so, Möchte ich noch was?
Jetzt übrigens, ja, um das nochmal aufzuklären, ja. mich hat das jetzt nicht losgelassen, dass der Erzengel sein soll, weil ist er nämlich nicht.
Nee?
Weil Gabriel ist ja Erzengel, das ist ja sein Chef, er ist doch nur einfacher Fußsoldat, er soll ja am Schluss sogar mit einer Waffe in der Hand in den Krieg ziehen.
Na, aber es gibt ja nicht nur einen Erzengel, es gibt ja mehrere.
Ja, ich weiß, aber er heißt in Deutsch Erziraphel. Sie haben Aziraphel mit Erziraphel übersetzt und insofern... Und
wenn du es als Erziraphael betonst, dann genau, ist es halt...
Dann wird es so.
Ich glaube, sie haben das Erziraphael. Ja, ich weiß es nicht.
Ja, du kannst das so betonen. Erziraphael oder Fehl und also es ist ein Wort, Erziraphel.
Ja, genau.
Wenn du deutschen Namen anguckst. Und
ja, die Frage ist nur, wo kommt der Name her, gell?
Ja, aber Gabriel wird explizit als Erzengel Gabriel gelistet. Und insofern machen sie da schon einen Unterschied. Der heißt ja nicht Erzi Gabriel. Er ist ja schon auch eindeutig sein Chef, also er ist ja dem untergeordnet.
Ja, aber auch das, ja, das hat mich auch verwirrt mit dem Flammenschwert. Das Flammenschwert ist ja eigentlich Michael zugeordnet, dem Erzengel Michael. Also so ganz konsistent ist da
Terry. Da sind sowieso so viele Sachen.
Was
da tauchen, tauchen,
warum weiß man sowas?
Weil Michael übersetzt das Schwert Gottes heißt. Das weiß man doch. Und der verstößt doch auch Lucifer, oder? Der verstößt ihn doch mit dem Schwert aus dem Himmel. Weil Lucifer war ja auch ein Erzengel.
Irgendwie kam dieser Teil der Bibel bei uns nicht vor.
Ist aber auch nicht
ein Protestant.
da sind aber sowieso Leute, da sind auch Biester von Cthulhu, also hier also völlig andere
Lovecraft-Gen
Monster sind da drin und ganz, ganz viele andere Sachen auch noch, also da wird eine Menge
durchgerührt, ja,
Dinge. wenn da durchgerührt ist, trifft's. Ja, und dann diese Hexenjäger. Achso, wir haben die Dings noch gar nicht erwähnt, die Hexe Anathema Device, auch schöner Name, von dieser heißen Mexikanerin oder Puerto Ricanerin gespielt.
Mexikanerin, ja.
Ja. Irgendwie, ich fand das alles ganz lustig, wie das so zusammengefügt wurde.
Fand ich
auch. Mit diesem komischen UPS-Fahrer, der dann noch dauernd immer die Botschaften zustellen muss. Also das hatte schon was in seiner Gesamtkonstruktion. So, ihr Nonnen des geschwätzigen Ordens, jetzt brauchen wir Punkte.
Also ohne die Vorbesprechung hätte ich, glaube ich, 6 oder 6,5 gegeben. Jetzt gebe ich 7, ja. Irgendwie.
Er lässt dann halt doch irgendwie mit einem guten Gefühl zurück.
Ja, das schon. Es ist halt so ein bisschen, also Wir hatten ja jetzt ein paar Mal irgendwie Filme, wo ich die ganze Zeit, weiß ich nicht, geschimpft oder wir viel geschimpft haben und dann doch viel Punkte, weil es irgendwie dann doch, Und hier war es irgendwie so, wir haben eigentlich die ganze Zeit Gutes geredet, aber es war mehr so, Und dann kommst du eben von der anderen Seite quasi von oben an die nicht so überraschend anderen Punkte, deswegen 7 von mir. Traut sich?
Ich traue mich. Ich fand schon, dass er ein bisschen Längen hatte. Manches wäre schneller erzählbar gewesen. Und dadurch war er dann zum Teil ein bisschen unrund. Also wie der Bob erwähnt hat, diese Geschichte mit dem Antichristen, oder hast du es? Ich weiß es nicht mehr. Hat mir auch nicht alles gelegen, aber insgesamt fand ich schon unterhaltsam und fand es lustig und Schauspieler super. Also ich gebe 8 Punkte.
Okay, dann setze ich mich genau dazwischen, 7,5. Wie gesagt, am Anfang die erste Folge fand ich furchtbar. Da muss ich auch was für abziehen. Also nicht furchtbar, aber ich muss da was für abziehen. Ich bin da überhaupt nicht reingekommen. Und dann hat es mich aber... ich glaube, wenn ich nicht die Pflicht gehabt hätte, es jetzt für die Sendung zu gucken, hätte ich es weggelegt. Und jetzt bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, deshalb fällt es dann doch ziemlich hoch aus.
Ach, wunderbar. Der Geist der Sneak.
Ja.
Das ist doch, ja, darum geht es doch bei der Sneak.
Eben auch mal was durchhalten, was jetzt nicht sein muss.
Und dann doch gut finden. Ja, okay.
Genau. Ja, 7,5 Punkte ist jetzt nicht schlecht.
Nö, überhaupt nicht. Oh, die ist wirklich hübsch. Ich habe jetzt gerade ihre IMDb. Adria
ist auch schön, dass der das Meme wäre ja sozusagen im Film die Geschichte, die unwahrscheinliche zu erzählen, dass der Computer-Nerd die heiße Latina bekommt, weil das ja in der Realität so selten passiert. Und hier ist es der Computer-Nicht-Nerd.
Das ist so gut, dieser Nicht-Nicht-Nerd. Egal, was er anfasst beim Computer, es bricht immer alles zusammen.
Immer kaputt.
Im Grunde weiß er, wie es geht. Er weiß sofort, wo er drücken muss, aber es geht dann trotzdem kaputt.
Aber so richtig kaputt. So gleich der ganze Server und das ganze Gebäude praktisch dunkel.
Genau.
Ehrlich.
Warte mal, diesen Six Underground, den haben wir doch auch schon mal geguckt, oder?
Wo kommen wir sehr bekannt vor.
Wo sprichst du denn jetzt hin?
Weitere Filme von der Frau.
Ja, das habt ihr geschaut. So ein ganz fieser Actionfilm.
Ja, wo ich dann festgestellt habe, dass ich ihn schon mal geguckt habe.
Ah ja, der, genau.
Ich hab nur mal geguckt, wo die noch so mitspielt.
Triple Frontier habt ihr doch auch gesehen, oder?
Ja, den habe ich mal irgendwann besprochen, ja. Ben Affleck. War es Ben Affleck? Oder war es der andere?
Nee, Ben Affleck. Doch, das ist auch Ben Affleck. Ah ja, nee, ist Ben Affleck, ja. Ja, und hier der Oscar Isaac und noch andere.
Ja.
Gareth Hedlund auch, aus Troja. So, ja, dann gehen wir mal zum nächsten Tagesordnungspunkt über, oder?
Genau, du wartest ja schon die ganze Zeit darauf.
Ach, ja.
Es ist Zeit für die Droge der Wahl.
Hurra, ich mache mal meinen Thermobecher auf und befreie meinen Eiswürfel.
Ich habe mir ein Bier aufgemacht.
Ich mache auch meinen Thermobehälter aus und gieße mir einen Glühwein ein.
What?
Nicht
wirklich?
Aber Weihnachten.
Glühwein. Gute Idee.
Ja, ich habe von einem Freund Thomas, den ihr auch beide kennt, kam er an Weihnachten, kurz vor Weihnachten vorbei und hat uns eine Flasche Glühwein von Weingeniers, 78 Grad weiß Glühwein, hausgemacht, biologisch, vegan. Und den habe ich habe Montag schon mit Thomas gesprochen. Da habe ich schon angefangen, diesen Glühwein zu trinken. Und jetzt habe ich ihn mir vorhin schnell noch in eine Thermoskanne, also erwärmt und dann in eine Thermoskanne gefüllt. Der ist echt lecker.
Das finde ich immer so anstrengend, wenn Dinge, bei denen es eigentlich, also diese, das Wein vegan sein muss. Naja, ich weiß, es sind diese Platten, diese Filtrierplatten und sowas.
Siehst du, sowas weiß ich nicht. Ich habe das einfach so als gegeben hingenommen.
Gedacht,
es gibt
ja,
auch Leute,
klar.
Ja, es gibt
doch eh vegan.
Ja, genau, es gibt auch Leute, die auf Kartoffeln schreiben vegan, so wie ja, sind Kartoffeln. Ja, was soll da? Oder, das sind nicht Kartoffeln, aber ich habe neulich
genau,
irgendwas so ganz absurd offensichtliches gesehen, wo auch vegan drauf stand, so ja, wo willst du denn da
ja,
irgendwie Tier
ja,
dran? Auf
Avocado oder so, ja.
Genau, Avocado ja. Vegan.
Ja. Ja, oder wenn so auf Produkten draufsteht, dass sie laktosefrei sind, wo du dann nicht so denkst,
ja,
leider keine ja. Kuh in der Nähe okay. Vorbeigelaufen.
Vegan, laktosefrei, glutenfrei, so.
Ja,
ja ist Cola oder bitte.
Genau. Nee, aber
Cola ist eben nicht,
natürlich.
Cola ist eben nicht vegan, weil Cola wird irgendwie über Gelatineplatten gefiltert oder irgendwie sowas. Und deswegen ist es nicht vegan. Habe ich mir mal erklären lassen. Deswegen ist es bei Getränken gar nicht so einfach.
Deswegen, ja, okay, dann irgendwas anderes, aber es war so.
Deswegen ist Wein oft nicht vegan.
Ja, wegen der Würmer.
Fuck, was ist das denn? Oh, ich glaube, ich habe mich nur verschluckt, oder?
Es war ein schlechter Witz, aber dass du dir so reagierst, ist natürlich
Nee, ich habe gerade hier ein Bier mir eingeschüttet. Ich muss gerade mal, ob ich nur verschluckt habe oder ob es wirklich so krass ist. Ja, das ist schon ziemlich krass. Das nennt sich passend. Ich habe heute nämlich zwei Getränke dabei, die passend zu unserem 666-Thema sind. Und jetzt trinke ich erstmal dieses IPA, was sich Backbone Splitter nennt.
Oh ja, das ist ein bisschen, das kenne ich.
Das ist knackig, ja? Das hatte ich glaube ich auch schon mal, ja.
Mhm. Und das ist tatsächlich knackig. Also ich habe, deswegen der erste Schluck war auch so ein bisschen, ich habe mich glaube ich zusätzlich auch noch verschluckt, aber es hat auch, also es zieht einem schon auch irgendwie Schuhe aus. Ich kann noch nicht so recht, es ist recht bitter, gell?
Ja, das ist eins von den bitteren, ja. Das ist doch bei dir da auch dagegen. Das kommt aus Aschaffenburg, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube, das habe ich wieder aus dem hier. Ja, Aschaffenburg. Aus dem, von dem ich schon mal erzählt habe, die das so trapieren, dass man es im Endeffekt kaufen muss, wenn man an den Bieren vorbeikommt.
Die springen dir von allein in den Wagen.
Aus Stockstadt ist es. Die schreiben drauf, da ist so vorne so ein Aschaffenburg-Bavaria-Stempel drauf auf dem Cover. Aber wenn man hinten genau guckt, dann sieht man, dass es aus Stockstadt kommt. Also direkt neben Aschaffenburg. Aber ja, so ein Kaff halt.
Siehst du mal.
Ja, aber boah, ist krass bitter. Ist nicht schlecht. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich es nicht mag. Aber es ist schon, also es ist schon heftig bitter. Ah, gut.
Heute wilder ich mal in der Kategorie, wo du eigentlich immer wilderst, nämlich Supermarkt-Gin.
Echt?
Supermarkt. Habe ich zu Weihnachten bekommen. Und zwar, ich glaube, der ist vom Aldi, ich bin nicht sicher. Der Hopfen-Gin. Und insofern trinke ich irgendwie auf eine Art was Verwandtes zu deinem Bier.
Stimmt.
Und ich habe da einen winzigen Tropfen Limejuice reingemacht, so Gimlet-Style-mäßig. Und das versuche ich jetzt. Cheers.
Hopfen-Gin, okay. Kenne ich nicht bisher.
Ich hätte another Botanical, würde ich sagen. Schmeckt. Naja, halt als Botanical wahrscheinlich mit reingeschmissen.
Ja, klar.
Unter anderem.
Schmeckt der jetzt irgendwie hopfig oder? Also, oder bierig?
Ich tue mich schwer, außer von Bier den Geschmack von Hopfen genau zu identifizieren, aber ich würde sagen, nein. Für mich schmeckt
das wie
nummeriert?
Ein
Gin Gimlet.
Nummeriert? Die Flasche nummeriert? Hinten drauf? Guck mal hinten drauf.
Ach so, ja, der hat so eine, ist irgend so eine Nummer, L, irgendwas. Aber nee, das ist nicht diese klassische
nicht
Flaschennummerierung.
Batch und Bottlenummer?
Nee.
Okay, weil ich sehe das hier. Lass mal das, aber auf dem Discounter, also wenn man das googelt, spricht nichts für Discounter.
Ich suchte das nicht. Ich war mir ziemlich sicher, dass das ein Discounter-Chain ist.
Okay. Okay. Ich trinke übrigens mein zweites Getränk, was ich noch trinke, auch passend, ist Jim Beam Devil's Cut.
Heute.
Ich habe es ernst genommen. Und auch was die Filme angeht, habe ich es ernst genommen, wie ihr gleich merken werdet.
Genau. Der nächste Film, den du besprichst, ist nämlich The Witch. Nachdem wir eben schon die Hexenjäger in der Serie hatten, worum ging es jetzt hier?
Es geht um Wald, so wie bei, ich glaube, den nächsten drei Filmen auch, über die ich spreche. Es ist nur die Frage, in welchem Wald wir uns rumtreiben.
Können wir das alles in eins rühren einfach?
Einfach alle drei Geschichten irgendwie parallel erzählen und komplett durcheinander anrichten.
Ich glaube, es sind sogar vier Waldgeschichten, habe ich. Nee, sind ziemlich unterschiedlich tatsächlich. The Witch bin ich drauf gestoßen. Erstmal, weil ich per se einen Horrorfilm haben wollte und möglichst auch mit Teufel oder so. Ich glaube, habe ich bei Netflix eben gesucht. Da wird man gar nicht so fündig. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich, wenn ich irgendwie 666 oder Teufel oder irgendwo oder Satan eingebe in die Netflix-Suche, dass ich da vollgeschmissen werde mit sowas. Aber wenn man nicht ganz altes Zeug nimmt, eigentlich nicht. Und The Witch bin ich drüber gestolpert oder wusste ich eh, dass ich eigentlich schauen will, weil ich ja in dem Damen-Gambit die Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy so toll fand und möglichst alles mit ihr schauen will. Und das ist eben ein Film mit ihr. Und es spielt im 17. Jahrhundert in Neuengland und handelt von einer Familie, die aus ihrer Gemeinde, die auch schon irgendwo in der Pampa ist, aus im Endeffekt der Kirchengemeinde und somit eben auch der Wohngemeinde verbannt wird. Und das ist ein Vater, Mutter, dann die älteste Tochter, eben gespielt von Anya Taylor-Joy, und noch ein kleiner Junge und noch zwei ganz kleine Kinder, Zwillinge. Und dann, ja, haben die eben so einen Hof irgendwo in der Wildnis, an einem Waldrand, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Und es geht ihnen ziemlich schlecht und sie haben nichts zu essen und sie schlagen sich so durch und sind sehr, sehr gottgläubig natürlich. Und es sind Fanatiker. Was ja wahrscheinlich die meisten waren, die zu der Zeit nach Amerika gegangen sind, weil das war ja einer der Gründe, warum sie nach Amerika gegangen sind. Also von daher. Und mir scheint das so Baptisten zu sein, nach dem, was die so erzählen über ihren Glauben und so. Es war so irgendeine baptistische Geschichte. Also sie sind immer sehr es ist schon alles vorbestimmt und also gerade dann, da geht es dann darum, ist der Teufel unter ihnen, ist einer von ihnen vom Teufel besessen oder gibt es eine Hexe, also der kleine Junge, der kommt dann um, beziehungsweise der kommt weg und wird wohl irgendeinem Ritual, fällt er zum Opfer, ein Blutritual. Und eben die Frage,
ob echt alles sehr unangenehm.
Ja, ist total unangenehm. Geh nicht in den Wald. Und die gehen natürlich trotzdem in den Wald. Und die Frage, ob sie ob sie des Teufels sind oder in den Himmel kommen und so, das sehen die alles schon als sehr vorbestimmt und so, ja, so auf so eine komisch-baptistische Art fatalistisch. Also auch das Thema, kommt man in den Himmel, wenn man noch nicht getauft ist. Also die werden auch erst getauft, wenn sie ein bestimmtes Alter erreichen, was auch eben für Baptisten spricht. Aber ist auch eigentlich wurscht. Man kann es subsumieren unter, es geht ganz stark um religiösen Fanatismus. Ich habe lange Zeit war ich mir überhaupt nicht sicher, ob es am Ende wirklich ein Horrorfilm ist oder ob es wirklich vielleicht nur um religiösen Fanatismus geht. Ich weiß es bis jetzt nicht so richtig. Also obwohl echte Horrorelemente auch gezeigt werden, könnte das auch durchaus in der Vorstellungskraft von Einzelnen, also im Endeffekt auch von unserer Protagonistin sein. Und es ist schon schauerlich und macht wenig Spaß und es ist auch so mit so einer fiesen, diese fiese, jetzt leider sehr verbreitete Horrorfilmmusik, so dieses eine Geige auf zwei Tönen quälen, so, das ist ja im Endeffekt so, Psycho oder bei den Vögeln ist es, glaube ich, auch, ist im Endeffekt, ja, so ein altes Hitchcock-Motiv, ja, aber das übertreiben die Horrorfilme jetzt, finde ich, sehr stark. Sehr, also, eben bei Psycho war es ja noch irgendwie ein Musikmotiv, gell? Was man auch zitieren kann, und mittlerweile, also in diesem, und neulich habe ich auch irgendwann gesehen, wo das auch dauernd kam, weiß gar nicht mehr. Ist es einfach ein sehr atonales, hochquietschendes Geigengequietsche. Ja, das erzeugt halt Unwohlsein. Und wenn sie dann auch in den unheimlichen Wald gehen und sich gehetzt umschauen, dann braucht man halt nicht viel mehr als das. Gell? Dann fühlt man sich halt unwohl.
Aber das, ja, ist klar, dann ist die Aufregung schon garantiert.
Genau, es ist halt eigentlich billig konstruiert, ne? Also, ja, ich weiß nicht. Also es ist nicht meine Art von Film. Es macht halt wenig Spaß, gell?
Hast aber trotzdem fertig geguckt?
Ja, ich habe ihn fertig geguckt, weil ich eben auch wissen wollte, ob es am Ende wirklich ein richtiger Horrorfilm wird oder ob es einfach nur die Misere ihrer schlechten Verhältnisse gepaart mit religiösem Fanatismus erzeugt irgendeine Art von Psychodrama, aber es ist dann am Ende auch egal eigentlich, ob es echt ist oder nicht.
Du wolltest ja den Teufel sehen.
Ja, genau. Die Hexe. Die, ach so. Ja, ich weiß nicht.
Okay, gut.
Ja,
also The Witch.
Das ist nichts für euch.
Eher nichts für uns, habe ich auch das Gefühl. Wie sieht's denn bei The Ritual aus? Ist das nicht so ein Duft Gedöns, wo du so Parfum und Duschgel von kaufen kannst?
Bestimmt.
Die heißt Rituals, glaube ich. Da gab es in Wiesbaden ein Geschäft. Oder gibt es wahrscheinlich
immer. Stimmt, ja. Die ist auch so keltisch angehaucht, oder? Das Symbol, oder irre ich mich?
Kann sein, ja.
Ja, und.
Oh, davon haben wir dieses Jahr in der Firma, glaube ich, so. Jeder hat was zugeschickt bekommen, weil es kein großes Fest gab. Aha. So ein von vier sah richtig toll aus, super verpackt, sehr schön. War sehr schön. Gut, interessiert natürlich jetzt keinen, aber ja.
The Ritual. Aber wir haben ein bisschen Werbung für Düfte gemacht, von denen wir kein Geld bekommen.
Ich weiß noch nicht mal, ob ich 100% davon überzeugt bin. Ich habe damit jetzt neulich geduscht und meine Frau so, oh, du hast dieses neue Zeug benutzt, du riechst so krass danach, das ist echt, ich riech gar nichts. Oh, das ganze Zimmer riecht so, okay. Ja, dann hat sie mir meinen Rücken wieder mit Tigerbalm eingerieben und jetzt riecht alles nach Zimt. So, jetzt aber.
Nach Tiger.
Ja.
Ist ein
nasser Tiger.
The Ritual ist ein britischer Film und ich habe ihn auch im Original geschaut, weil die einfach ein sehr schönes, die sprechen einfach schön britisches Englisch. Es spielt unter anderem der Ober, ja, oh Gott, jetzt weiß ich seinen Dienstgrad nicht mehr, aus Downton Abbey, der etwas fiese, homosexuelle, im Krieg verstümmelte, ihr wisst eh nicht, da draußen wissen es vielleicht ein paar. Er spielt diesmal nicht ein Bösewicht, sondern eigentlich ja so einen, der die Gruppe ein bisschen zusammenhält. Es handelt von einer Gruppe von jungen Männern, so in unserem Alter etwa, die sich überlegen, irgendwie wegzufahren im Urlaub, also in Urlaub zu fahren zusammen und wissen nicht so, können sich nicht so richtig einigen, wohin, ob irgendwie wieder irgendwie Balearen oder keine Ahnung, in Amsterdam. Und der eine sagt, ja, wir können doch in Schweden wandern. Und alle so, ja klar, in Schweden wandern, fuck off. Und als sie dann nach Hause gehen, gehen zwei von denen nochmal in so einen nächtlichen kleinen Supermarkt und geraten in einen Überfall. Und derjenige, der das vorgeschlagen hatte, mit dem in Schweden wandern, wird erschlagen von den Räubern. Und der andere, der schafft es irgendwie, sich so zu verstecken hinter einer, also der kriegt das irgendwie früher mit und verpisst sich so ein bisschen hinter ein Regal und fällt deswegen nicht auf und kommt eben ganz ohne Blessuren davon. Und dann kommt ein Zeitsprung, ein Jahr später, und die vier übrig gebliebenen haben eben jetzt ein Jahr später tatsächlich diese Reise nach Schweden gemacht und wandern in Schweden und haben...
Ihr Freund holt sie.
Nee, so einfach ist es nicht. Und haben eine, praktisch ihn so mehr oder weniger beerdigt dort, oder haben da so ein kleines Ritual, halten die ab, wo ich nicht wusste, ob das der Name des Films ist, ob es da deswegen The Ritual heißt. Trinken Whisky und gießen den Whisky dann auch dahin und stellen da ein Bild von ihm auf an so einem Stein, wie nennt man das, so ein Steinmännchen oder sowas. Mhm. Und dann wandern sie halt noch ein bisschen durch Schweden. Und wunderschöne Landschaftsaufnahmen, so Weite und
kann ja Schweden, haben wir ja schon bei Geogesser genau. Gelernt. und, weite Landschaften, rotes Haus. Skandinavien auf jeden Fall.
Wenn es ein Haus ist, muss es Schweden sein. In Norwegen sind nur Scheunen rot.
Ja, das habe ich so oft geraten. Und dann ist immer Finnland. Immer Finnland.
Ja, das kann auch sein. Ist jetzt noch nicht das Thema. Wir reden nachher über Geogesser. Auf jeden Fall, der eine verletzt sich. Irgendwie verknickt sich das Knie und so. Und sie haben es noch ziemlich weit bis zum nächsten Punkt und müssen noch um so einen Hügel mit Wäldchen herumlaufen und entscheiden, dass sie die Abkürzung gehen durch den Wald, durch den düsteren Wald.
Schon wieder Wald.
Ist die Frage, genau, schon wieder, ist die Frage, ob die Idee so gut war. Denn sie kommen dann an eine, irgendwann im Wald, sie verlaufen sich natürlich heillos, klar, und kommen an eine Hütte, eine verlassene kleine Blockhütte, und in der übernachten sie. Und da nimmt das Drama dann seinen Lauf. Die haben nachts dann alle irgendwelche Visionen, dann oben in der Hütte im oberen Stockwerk ist so eine Art, wie so eine Strohpuppe in eine komisch deformierte mit Runen, also man findet überall Runen und sie wissen nicht so recht, ob das irgendwie irgendwas Wikingermäßiges oder Pagan-mäßiges oder irgendwas oder Satanisches ist.
Auch da könnte man noch denken, dass die da ein Ritual durchgeführt haben oder was so.
Und ja, auf jeden Fall, sie kommen irgendwie nicht so wahnsinnig gut durch die Nacht, aber das ist schon alles noch im Bereich des Psychoterrors, Psychohorrors. So mit so Flashbacks zu der Sache, als der Freund gestorben ist und so. Alles gut und schön. Also da kann man auch sagen, findet alles noch in deren Kopf statt oder fast alles. So, und am nächsten Tag laufen sie also weiter durch diesen Wald und
kannst du wieder vom
halt
Klo runterkommen?
Ich muss Glühwein nachschicken.
Gregor Gysi steht neben mir und hat noch sein Mikro an.
Was?
Das habe ich doch auch schon mal erzählt. Echt? Gibt's doch genau die Geschichte. Ich glaube, es war Gregor Gysi, der aufs Klo gegangen ist und sein Mikro angelassen hat und dann hat man halt gehört, wie er auf dem Klo ist und pinkelt und mit sich mit irgendjemandem unterhält und so.
Das war doch bei Nackte Kanone viel besser. Da hat er doch noch gesungen und Geräusche und Melodien gepullert und so.
Ja, aber das Schlimme war, dass es bei Gysi wahr ist. Wirklich passiert. Naja. Und auf jeden Fall hat man dann zunehmend das Gefühl, und die haben auch zunehmend das Gefühl, dass sie von irgendwas verfolgt werden, irgendetwas Großem, also wahrscheinlich einem großen Tier oder Untier. Und es dauert auch nicht sehr lange, bis dann, sie finden dann auch irgendwie eine ausgeweidete Leiche, die im Baum hängt.
Menschenleiche oder Tier?
Ich glaube, das erste war noch ein Tier, war noch ein Kadaver, aber es ist dann zunehmend und irgendwann hängt dann auch einer von ihnen ausgeweidet im Baum und sie werden immer weniger und es ist schön schauerlich und echt richtig spannend.
Okay, krass. Und,
aber eben hier ist es auf eine Weise spannend, wo man sagt, ja, okay, es ist ein ernsthafter Psycho-Horror oder Horror, ich weiß da die Abstufung nicht so genau, aber es ist nicht so, weißt du, bei dem anderen, bei diesem vorhin hier in Amerika, da fühlte man sich einfach, da, weißt du, ich habe gehört so, okay, es ist total dissonant, es ist total entsättigt, es sind so Schreckeffekte drin, ja, die wollen einfach, dass ich mich schlecht fühle und das erreichen sie auch.
Okay.
Und hier war es einfach so, nee, das ist einfach ordentlich erzählt, aber ich bin da vollkommen aus der Komfortzone natürlich raus, gell? Also es ist, ich will nicht sagen, dass mir das Spaß macht, aber es ist einfach brutal spannend. Also es ist halt,
okay.
Ja, gell? Aber
klingt auf jeden Fall wesentlich empfehlenswerter als den ersten.
Ja, ja, finde ich auch. Also wer an sowas Spaß hat, es ist schon auch ein bisschen cheesy und trashig, aber das darf sowas ja auch sein. Und insgesamt, also fand ich einen ziemlich runden Film, auch wenn er mir keine Freude macht.
Na gut. Aber es ist ja bei Horrorfilmen dann oft so, dass das genau eben nicht der Fall ist, dass man da groß Spaß dran hat. Okay, The Ritual. Eher empfehlenswert als The Witch. Beides Netflix unterwegs, wahrscheinlich irgendwo.
Ja, ja, genau.
Okay. Bist du bereit für den nächsten oder musst du nachschenken?
Nee, ich bin bereit.
Gut. Erementari. Der Schmied und der Teufel. Ist das genau, Matsch und Leder und Teufel oder?
Fast, dachte ich am Anfang. Super passend übrigens, fällt mir jetzt erst auf, spielt ja im Baskenland und Baskisch, habe ich mal irgendwo gelesen, ist ja auch die Sprache des Teufels.
Was? Warum das denn?
Ich glaube, weil sie von der Sprachfamilie zu keiner der umliegenden Sprachen gehört und deswegen von niemandem verstanden wird und deswegen eben komplett fremd ist. Ich glaube, das ist der Grund.
Aber das ist sie auf jeden Fall. Also da muss er nur die Straßenbilder lesen.
Genau, ist gefährliches Halbwissen jetzt, aber ich meine, das habe ich tatsächlich in einem Jugendbuch mal gelesen und seitdem nicht wieder vergessen.
Und hier im Podcast auch schon mal zu Protokoll gegeben.
Echt?
Wahrscheinlich, ja. Ah, guck mal hier. Ja. Ich habe es dir einmal erzählt und selbst du hast es nicht wieder vergessen.
Richtig. Ich vergesse sowieso selten was.
So, der Schmied und der Teufel.
Große Scheiße.
Danke, next.
Alles klar, nächstes.
Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich überhaupt was dazu aufgeschrieben habe, weil es wirklich so ein Scheißdreck ist. Ah, hier. Also, das basiert auf einem alten Märchen, was, glaube ich, auch nur eine Variante von einem Grimm-Märchen ist. Oder umgekehrt, völlig egal. Und das Grundkonzept, auch in dem Märchen, da geht es darum, dass halt ein Schmied den Teufel überlistet. Und das ist hier als Kern auch drin. Wir befinden uns irgendwo im 18. Jahrhundert oder so. Ach, ich weiß es nicht. Irgendwie im Schlamm- und Lederbereich auf jeden Fall. Es geht in so einem Krieg los und da dachte ich so, ach, cool, sieht eigentlich ganz gut aus und so. Halt sehr dreckig und so und dunkel. Da tauchte dann auch so ein bisschen trashig, so im Nebel ein Teufel auf oder ein Dämon eben, so mit so Schwanz und so, wie man es kennt, gell? Und Hörnern und Dreizack. wo ich noch dachte, ja, okay, ja, können sie machen, ja. Und dann kommt so eine Geschichte von so einem Dorf und Kindern in diesem Dorf. Und dem vorgelagert ist ein Bereich im Wald, wo ein Schmied wohnt. Und dieser Bereich ist so wie so ein Hochsicherheitsbereich. Da ist so ein Zaun außenrum und lauter Kreuze. Und also da soll man nicht rein, weil der Schmied, ich weiß aber gar nicht, ob die draußen das wissen, weil ich glaube, die wissen nur, dass da irgendwas nicht stimmt. Der Schmied hat einen Dämon gefangen in einem Käfig und quält den. Also quält den auf verschiedene Weisen. Also mit so glühenden Eisen und indem er irgendwelche Kichererbsen auf den Boden wirft und den Teufel zwingt, die zu zählen und ja, so komische Dinge halt.
Ist das Sachen, die man wissen muss? Also wenn ich jetzt einem Teufel begegnen würde?
Das wird einem erzählt. Das ist, glaube ich, eher so eine.
Aber das ist nicht so ein Allgemeinwissen so.
Nee, das glaube ich.
Wenn ich
doch,
das mit dem Boden würfe, erzählt der Teufel das.
Ja, das mit den Zählen beim Teufel, das kommt mir bekannt vor. Das ist, glaube ich, das kann auch so ein Märchentrope sein. Aber das kam mir bekannt vor. Ich wusste jetzt nicht mit den Kichererbsen, war mir neu, aber dass der Teufel mir irgendwas zählen muss, das habe ich schon mal gehört. Vielleicht kenne ich auch das Grimm-Märchen, weiß ich nicht. Aber was da schon richtig gestört hat, war, dass die Schauspieler unfassbar schlecht sind. Also es ist wirklich unsäglich. Und selbst Schauspieler, die man aus anderem kennt, zum Beispiel die aus Haus des Geldes, die, die Polizistin, ja, die spielt hier auch mit.
Ja.
Und ich habe es dann auch mal auf Baskisch mal versucht zu schauen, aber es war da nicht besser. Es ist unfassbar überzeichnet, überspielt, also sie überspielen wahnsinnig. Die Kinder sind nicht zu ertragen. Also gut, Kinderschauspieler sind oft wahnsinnig schlecht, aber die haben wirklich das nochmal getoppt hier in allem. Es ist wirklich unfassbar. Die Mimik ist alles so drüber. Ich habe keine Ahnung, was das, also so ein bisschen Overacting haben wir in den spanischen Serien ja schon häufiger auch.
Ja, aber ja gut, das war ja auch
bei
Haus des Geldes.
Ja, aber Haus des Geldes auch. Aber es ist hier einfach so, also das ist, es kommt einem zum Teil so Comedy-mäßig vor. Ja, also, ich weiß gar nicht, mit was ich es vergleichen soll. Das ist so drüber, aber es soll überhaupt nicht Comedy sein. Also, es ist total bierernst. Also, wenn zum Beispiel irgendwie die Mutter schimpft ihre Tochter, weil sie irgendwie im Wald gespielt hat oder so, das ist jetzt nur ein Beispiel, und macht das auf eine Art, wo man sich denkt so, was, hä? So redet doch niemand mit seinem Kind und so schimpft doch niemand sein Kind und so vielleicht in einem Theaterstück oder so, oder ich weiß nicht, was das sollte. Und dann bei dem Schmied selbst, der Schmied genauso wie der Dämon ist auch völlig überzeichnet. Ich meine, wir haben vorhin über Dämonen gesprochen und Engel auch überzeichnet. Ja, das kann auch gut aussehen und Spaß machen. Und hier macht es halt gar keinen Spaß. Und dann kommt so ein kleines verstümmeltes Mädchen, und dann quälen sie zusammen den Teufel und dann geht es halt um, die haben irgendwie einen Deal oder einen alten Vertrag mit dem Teufel geschlossen und dann kommt noch ein Dämon und die Hölle öffnet sich und es ist ein Blödsinn, es ist wirklich schwer zu ertragen.
Okay.
Aber ich habe es auch durchgestanden. Aber es ist eben
das
nicht.
Das klingt aber noch schrecklicher.
Also es macht gar keine Angst oder so, gell? Es ärgert eigentlich nur.
Okay.
Ja, eigentlich ist es noch schlimmer. So, komm, lass uns über einen guten Film reden.
Es geht um The Perfection. The Perfection.
The Perfection ist tatsächlich relativ perfekt. Relativ perfekt, auch ein Quatsch, gell? Ist perfekt oder nicht?
Perfekt oder nicht, genau. Ist ziemlich binär.
Dann würde ich sagen, er ist perfekt. Ist ein guter Film. Diesmal im Wald in China. Ist aber tatsächlich nicht die ganze Zeit in China im Wald. Es handelt von einer oder von mehreren Cellistinnen, die auf einer Schule waren, auf einer so ein amerikanisches, so eine wie so ein Internat für Cellisten, könnte man sagen. Und dieses Internat, das wird so von so einem von so einem ja auch ehemaligen Cellisten geführt, und da geht es halt um ganz viel um Drill und um auf der ganzen Welt die richtigen Talente finden und dann früh zu sich holen und die eben zu den perfekten Cellisten auszubilden. Und wir haben hier eine ehemalige, die wo erst nicht so ganz klar wird, warum die nicht mehr Cello spielt. Die hat irgendwie ihre Mutter verloren, oder nee, die hat ihre Mutter, glaube ich, pflegen müssen und war deswegen ist deswegen ausgestiegen aus dieser Cellistenausbildung und war dann 10 Jahre praktisch, hat ihre Mutter gepflegt, und jetzt sind wir, nachdem die Mutter gestorben ist, trifft sie wieder auf die, und trifft die in Shanghai auf die auf diese Cello-Schulen-Community, sag ich mal. Und da trifft sie auch eine andere ehemalige oder gerade ehemalige, und sie sind so praktisch beim Auswahlprozess von so einer jungen Chinesin, also so ein Kind dabei, die da eben aufgenommen werden soll. Und sie beginnt dann eine Liebesbeziehung mit der anderen gerade ehemaligen Cellistin.
Ehemalige Cellistinnen, die, ach Gott, jetzt wird es kompliziert, ja, weiter.
Genau, diese andere wird übrigens gespielt von Logan Browning, die man in ein paar, die man häufiger sieht in letzter Zeit, werde ich auch gleich noch über eine Serie sprechen, in der ich sie gesehen habe. Und die kommen dann überein, dass sie raus, da ein bisschen China sich anschauen und mal raus durch die Gegend fahren mit dem Bus. Und das machen sie, und dann nimmt das Schrecken seinen Lauf. Sie sind offensichtlich, da kommen dann so Horrorelemente, sie sind irgendwie besessen oder sie haben irgendeine ansteckende Krankheit vielleicht. Also es wird dann von einer ansteckenden Krankheit ist die Rede, die sich in Wuhan, was lustigerweise direkt neben Wuhan ist, der Film ist aber von 2019, also ist erstaunlich, und die sich wohl gerade ausbreitet, diese Krankheit, und die eine ist der Meinung, es könnte sein, dass sie die hat und dass sie jetzt sterben muss, und sie sind irgendwo mitten in der Pampa, und dann kriegt das so Horrorelemente, und ihr kriechen irgendwelche Maden unter der Haut entlang und sowas, also sehr schauerlich.
Die Corona-Made.
Genau, die Corona-Made. Und sie werden aus dem Bus geschmissen und so, weil die wollen natürlich so komische Leute nicht haben, und dann sind sie irgendwo in the middle of nowhere. Und dann kommt ein ziemlich harter Twist, den ich jetzt nicht verrate, der aber wirklich gut ist. Und dann kommt der nächste Akt. Also es kommt tatsächlich, der Film ist, ich weiß nicht in wie viele, 4 Akte, glaube ich, 4 oder 5 Akte. Und alle sind sehr rund und haben sehr krasse Twists, die du am Ende denkst du schon, weißt du schon, okay, es ist hier üblich, dass hier Twists kommen. Also auch das Thema, wer ist gut und wer ist böse, das wechselt dauernd. Also es ist in der darauffolgenden Akt sind die beiden dann zum Beispiel nicht mehr zusammen, und das hat dann auch Gründe. Und das ist unheimlich gut konstruiert, und dann auch mit alle Akte zusammen ergeben eine sehr runde Story. Ist sehr, sehr elegant gemacht, und ist dann eben kein Horrorfilm mehr. Also dieser erste Akt, der hat Horrorelemente, eher Psychothriller-Elemente, und alles in allem weiß ich gar nicht, welches Genre das ist. Also Psychothriller am ehesten noch. Aber kann man, also nicht mal ganz klar. Also ist durchaus ein Film, den ich euch empfehlen würde.
Okay.
Weil er schon, also das ist schon Filmkunst. Das ist jetzt noch kein Arthouse-Kino, ja. Es ist immer noch in meiner Komfortzone. Aber es ist schön konstruiert. Es ist einfach gut gemacht. Bis zum Ende. Am Ende denke ich mir so, okay, was soll denn da jetzt noch kommen? Und dann kommt noch ein Twist, wo ich denke, yeah.
Okay, cool.
Ja. Nee, ist wirklich, hat mir Spaß gemacht.
Okay. Das ist ja alles wieder kompliziert.
Stimmt, das hattest du gestern noch empfohlen, dass ich den noch schaue, dass ich aus der Werkstatt gekommen bin und dann habe ich aber irgendwie den falschen angeklickt. Und naja, vielleicht reden wir über den nächste Woche.
Das denke ich auch. Einen anderen Anya Taylor-Joy-Film. Aber jetzt möchte ich noch über eine Serie sprechen mit Logan Browning in der Hauptrolle.
Jetzt wirfst du dir die Bälle selber zu.
Ich habe den Ball ja eben schon losgeworfen, deswegen eine Serie, die ich schon länger vor mir herschiebe zu besprechen, und zwar Dear White People. Habt ihr davon schon mal gehört?
Nur als du davon gesprochen hast, dass du es eventuell besprechen würdest.
Ja, das ist auch schon wieder Monate her.
Ja, ich hatte ja früher in der Vorbesprechung schon so den Eindruck, warte mal, da haben wir doch schon drüber geredet, oder? Aber haben wir nicht, weil du nur erzählt hast sozusagen.
Genau, ich hatte mich nicht getraut bisher, aber jetzt passt es einfach so gut, weil Logan Browning auch wieder dabei war und in dem Film eben fand ich sie eigentlich fast durchweg sympathisch. Hier in der Serie finde ich sie oft nicht sehr sympathisch. Die Serie handelt von einer Uni mit ganz vielen Weißen, so halt typische amerikanische Uni, auf der es ein Studentenwohnheim gibt, also ein Haus, was hauptsächlich von People of Color bewohnt wird. Mhm. Und unsere Protagonistin macht eine Radiosendung, die Dear White People heißt. Und in dieser Radiosendung geht es eben um Diskriminierung von People of Color. Ja, soweit so gut erstmal. Die zur Konstruktion der ersten Staffel, die ich sehr abtrennen möchte von den anderen Staffeln. Ich glaube, es gibt 3, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht auch 4, bin ich jetzt gar nicht mehr sicher. Die erste Staffel wird jede Folge aus einer anderen Sicht erzählt. Also die erste ist halt aus ihrer Sicht. Da wird auch sie so ein bisschen stilisiert am Anfang eingeblendet in einem Faststandbild, wo man weiß, okay, jetzt geht es um sie, ist auch ihr Name drunter und so. Und dann wird eben irgendwas erzählt aus ihrer Sicht. Und die anderen Folgen sind eben immer aus der Sicht von anderen, hauptsächlich.
Aber gleiche Szene oder entwickelt sich es weiter? Oder den gleichen Zeitraum, sagen wir es mal so, die Leute erleben ja unterschiedliche Sachen.
Ja, genau, den gleichen Zeitraum.
Aber es sind immer irgendwie die gleiche Woche oder die gleichen Monate, was auch immer.
Ja. Mehr oder weniger, ja, also es geht, genau, da sind zum Teil auch mal ein Rückblick oder sowas drin, klar. Aber grundsätzlich geht es um die gleichen Ereignisse oder um ähnliche Ereignisse. Und also man begegnet dann hin und wieder auch wieder Dingen, die man in anderem schon aus einer anderen Richtung gesehen hat und sowas. Aber auch da, ja, elegant gemacht. Eben nicht nur Shot und Gegenshot, sondern es sind halt alles für sich stehende Geschichten, aber doch irgendwie miteinander verwoben. Und Thema Rassismus wird sehr ausgewogen und gut bearbeitet. Ich finde, dass sie zum Teil, aber das ist halt natürlich auch irgendwie eine persönliche Sache, sie schießt zum Teil ein bisschen übers Ziel hinaus, was sie vielleicht auch muss in ihrer Rolle da beim von dieser Radiosendung. Sie ist nicht immer sympathisch. Also sie hat auch einen weißen Freund, also ihr Freund ist weiß, der sich eigentlich versucht, sehr stark einzubringen in dieses Antidiskriminierungsding und so, den sie aber ganz oft ganz furchtbar außen vor lässt oder ja, eben so dieses Argument, du bist weiß, du darfst dazu keine Meinung haben und so. Und da dann ganz viel Potenzial verschenkt eigentlich, was sie in ihm hätte. Aber also es ist gut und eben ausgewogen gemacht, eben auch klar, dass eben auch gezeigt wird, dass sie da durchaus auch Defizite hat und da eben auch nicht zwingend, ja, natürlich hat nur sie als Schwarze die diese Diskriminierung erlebt, anders als er. Das ist ja klar, gell? Die hat er nicht erlebt, das ist klar. Trotzdem. Ich möchte jetzt gar nicht auf dieses Thema gehen, dürfen Weiße eine Meinung zu diesem Thema haben, ja? Das ist ja schon so ein Trope im Endeffekt. Ja. Das möchte ich jetzt, ja, da will ich gar nicht hin, sondern sie erkennt eigentlich nicht, oder sie erkennt zum Teil nicht, dass sie dieses Potenzial gar nicht nutzt, was in ihm ist. Also es ist so, ich kann es nicht richtig ausdrücken, aber es ist, ja, sie sind halt alles Menschen. Und dann kommt die zweite Staffel und die dritte und ich weiß nicht, wie viel noch, ich glaube, die vierte, ich bin dann irgendwann, glaube ich, auch ausgestiegen und habe immer nur die Theresa fertig geschaut. Ich habe dann immer mal nochmal eine Folge und es wird dann zu so einer ganz komischen Geheimbund an der Uni Geschichte, so mit so ein bisschen Mystery-Elementen, aber eigentlich dann auch so hauptsächlich, und weißt du, so, es gibt an dieser Uni einen schwarzen Geheimbund, der dann eben auch irgendwas erreichen soll und die Diskriminierung bekämpfen soll und so. Und es ist dann aber sowas, es ist so shady und so, oh, ich weiß, da habe ich gedacht, so, was soll denn das jetzt? Bisher habt ihr elegant und gut so eine Rassismusgeschichte erzählt. Eben nicht nur theoretisch, sondern da passiert dann auch was, ja, da wird dann eine mit einer Waffe bedroht von einem Polizisten und die überhaupt nicht kapieren, wer auf der Party gerade der Störenfried ist und so, ja, aber es wird halt der Dunkelhäutige wird halt mit der Waffe bedroht von ihnen und ist dann traumatisiert daraufhin, also es ist alles tolle Geschichten, die da erzählt werden, aber das ist halt alles in der ersten Staffel und in der zweiten ist dann so, ah, es gibt einen Geheimbund schon seit Generationen von People of Color an der Uni, bla 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 und müssen wir, keine Ahnung, müssen wir finden und uns denen anschließen und wo ich denke so, ey, was erzählt denn ihr für eine Scheiße jetzt? Das ist doch, das schießt doch voll an. Das war so, du fängst an mit so einer sehr ernsthaften, gut gemachten Rassismusgeschichte und endest bei Riverdale. Also es war dann wirklich so, so Riverdale-mäßig. Es hätte echt nur noch gefehlt, dass irgendwelche, was war es bei Riverdale, irgendwelche grünen Dämonen oder sowas auftauchen. Und ich dachte, ey, habt ihr einen Vogel?
Hat er irgendwie. Ich hab jetzt für eine Sekunde im Kopf Riverdance gehabt, aber da sind mir dann doch noch, das ist auch zu weit. Gut.
Sechste Staffel, Riverdance. Aber also so verschenkt. Ich weiß nicht, schade. Manchmal sollte man vielleicht auch nach einer Staffel einfach aufhören und dann eben keine nächste, wenn du halt keine neuen Ideen mehr hast. Hm. Also, ja. Schade.
Okay. Also, Dear White People. Staffel 1 gucken und dann ausmachen.
Genau. Auf jeden Fall ausmachen.
Siehst du. Könnt ihr euch dann beim Christoph bedanken, dass er euch wieder viel Zeit gespart hat. Genau. Wie schaut es? Du hast heute wieder ein Programm vorgelegt und wir haben schon einiges auf nächste Woche verschoben. Müssen wir einfach zugeben. Ja, oh Gott. Du hast Bonding Staffel 2 geschaut.
Ja, das geht ja schnell, weil da sind die Folgen ja immer nur sehr kurz. Also ich bin total wirklich.
Haben wir das nicht mal hier auch alle geschaut?
Ich glaube, weiß nicht, die erste Staffel vielleicht. Das? Könnte sein. Das weil, ist alles eine Domina.
Die so, die in irgendeinen Schulkumpel akquiriert, genau. Zum Aufpassen oder so. Kann es sein?
Ah ja, da hast du die erste Staffel besprochen, ich erinnere mich.
Aber haben wir das nicht irgendwie ein bisschen, zumindest sind, ich meine, in Teilen habe ich das auch geguckt.
Vielleicht hast du reingeschaut, ja. Ja, jetzt ist halt die zweite Staffel gerade raus auf Netflix. Und die Folgen sind ultra kurz. Also die sind so, manchmal hat man das Gefühl, es ist nur eine Szene in der Folge. So dauert irgendwie 10, 12, 15 Minuten. Vielleicht übertreibe ich es jetzt, aber.
Okay, krass.
Vom Gefühl her so.
Ist auch so ein Netflix-Ding oder was? Folge.
Ja, ja, genau. Es ist jetzt mehr so Zwischenmenschliches, Persönliches, also so Beziehung und Thema Liebe. Ist sie überhaupt fähig zu Liebe? Dann auch so ein bisschen Thema, die machen dann so eine, bei ihrem Vor- oder bei ihrer Mentorin machen sie dann so eine Domina-Schulung oder Auffrischungsschulung oder sowas. Ich weiß nicht, ob denen irgendwie die Ideen ausgegangen sind oder ich weiß nicht. Es ist anders als die erste Staffel und es ist nicht mehr so leichtfüßig. Es macht nicht mehr so Spaß. Ich bin schon auch, muss ich sagen, ja gut, ich bin da auch aus meiner Komfortzone, also das ist einfach, das gibt mir sexuell einfach gar nichts, also das ist halt nicht mein Ding.
Ich habe die erste Folge zumindest in Teilen geschaut. Habe ich gerade entdeckt.
Und ich glaube, dass ich aus meiner Komfortzone raus bin, liegt aber gar nicht mal so daran, dass ich damit sexuell nichts anfangen kann, mit SM, sondern eher, wie es gefilmt ist. Also da sind halt solche Szenen drin, im Dungeon, also wo eben irgendwelche Leute, nennt man die dann Freier? Ich weiß nicht. Kunden? Oder Klienten? Ich habe keine Ahnung, wie man das bei Dominas nennt. Sklaven wahrscheinlich.
Kannst ja für die nächste Sendung mal jemanden einladen und befragen.
Ich nehme an, Sklaven nennen die. Wie die also ihre Gelüste ausleben, also sie werden gar nicht mal zwingend immer gequält, sondern die, ist noch ganz komisch, da ist so eine Szene, da haben die beide ein Pinguin-Kostüm an und der praktisch ihr Schulkamerad,
der Aufpasser.
Ihre rechte Hand ist. Und der muss dann eben Pinguin spielen und muss dann eben so komisch rumalbern, so Pinguin-mäßig und so ein ich suche mein Ei, wo ist denn mein Ei? Ich finde mein Ei nicht mehr und so, ja. Und der andere holt sich halt unter seinem Pinguin-Kostüm dabei einen runter und so. Und die Kamera ist so, ich kann es nicht genau beschreiben, ich glaube, die ist immer sehr frontal und sehr statisch. Und dadurch, also auch in den persönlichen Sachen, ist immer so sehr frontal auf die Gesichter und immer eine Idee zu lang, wodurch es irgendwie für mich so unangenehm wird. Und gerade wenn dann eben sowas gezeigt wird, womit ich nichts anfangen kann, das ekelt mich nicht an oder so, aber ist so.
Ist halt nichts, ja.
Okay, ich schaue jetzt einem Pinguin zu, wie er einem anderen dazu bringt, dass der, weil das sein Fetisch ist, sich einen runterholt. Also ich schaue eine Szene, die für jemand anderen total sexuell ist und für mich irgendwie und die schaue ich mir irgendwie zu lang und zu frontal an und dadurch bin ich dann halt komplett aus meiner Komfortzone raus.
Ja, klar. Ich so,
ja, ey, was soll das denn jetzt? So die ganze Zeit so. Wo ich denke so, wenn das jetzt nicht so schnell vorbei wäre immer, ich weiß nicht, ob ich dabei bleiben würde. Weil es hat mir nicht richtig, die erste Staffel hat schon irgendwie Spaß gemacht. Die war auch irgendwie komödiantischer und so. Und jetzt ist es so, ich weiß nicht. Und dann ist sie noch ganz fies schlecht übersetzt. Ich habe die auf Deutsch geschaut. Eine Katastrophe. Der eine sagt so, erzählt irgendwie, da hätte er an der St. Andreas-Kreuzung gestanden. Genau, ich habe an der St. Andreas-Kreuzung gestanden und hinausgeschaut und habe irgendwie, keine Ahnung, ich so, du Idiot, du standst am Andreas-Kreuz. Ja, du warst ans Andreas-Kreuz gefesselt. Du standst nicht auf einer St. Andreas-Kreuzung. Das kann doch nicht wahr sein.
Oh, welcher
Idiot bitter. Hat das denn übersetzt? Das gibt's doch gar nicht. Also hat derjenige, der es übersetzt hat, wusste nicht, dass es um SM geht. Also er hat offensichtlich den Film nicht gesehen. Und dass hinter ihm das Andreaskreuz sogar dran, also der steht halt vor dem Andreaskreuz. Also,
Okay, ja gut, das ist aber dann schon sinnverlierend.
Völlig sinnverlierend.
Das war scheiße.
Absolut. Ja. Hat halt Cross, naja, muss halt eine Kreuzung sein. Ja, ist halt die St. Andreas-Kreuzung. Muss ja sein. Andrews Cross.
Dass das auch keine Korrektur liest, was stimmt denn nicht mit euch?
Unfassbar, ja. Genau. Ist alles mit ein bisschen zu heißer Nadel gestrickt, hat man das Gefühl. Und auch die Story ist etwas unausgegoren. Ja.
Okay.
Weiß ich auch nicht, ob man das braucht.
Also
das ist schnell vorbei, also man kann das schon mal durchbingen. Binget mir an einem Abend durch. Man muss halt zwischendrin zweimal Netflix sagen, ja, ich bin noch nicht eingeschlafen, ich will weiterschauen. Das hatten wir ja heute von, gell? Das haben wir ja regelmäßig, die Theresa und ich, dass Netflix uns fragt, ob wir noch weiterschauen wollen oder ob wir eingeschlafen sind. Und das kommt, glaube ich, automatisch nach 4 Folgen oder sowas. Ich glaube, wenn man von irgendeiner, vielleicht sogar nach 3 Folgen, weiß ich nicht genau, von der Serie in 3 Folgen schaut, dann geht halt Netflix irgendwann, vergewissert sich, ob man wirklich noch dabei ist oder ob es einfach nur weiter nudelt.
Jetzt weiß ich, warum ich das, dieses Ding nicht mehr sehe. Ich habe das automatische Abspielen der nächsten Folge ausgeschaltet.
Ah, okay. Ja, dann,
du musst dann immer quasi mit Netflix reden zwischendurch.
Ja, ich muss.
Würdest du jemals mehr als 3 Folgen schauen an einem Abend von einer?
Nee, deshalb habe ich es ja nicht ausgemacht, sondern weil mich das nervt, dass es immer sofort losläuft. unabhängig davon, ob ich 2 oder nur eine schauen will oder 5. Dadurch muss ich halt immer klicken und dadurch kommt diese Meldung nie. Die kriegst du halt nie.
Und wenn halt die Folgen nur eine Viertelstunde lang sind oder 20 Minuten, dann kommt das halt dauernd. Weil Netflix das halt nicht kapiert, dass das halt nicht lange ist. Sondern es waren 3 Folgen, dann muss das gefragt werden. Weil könnte ja sein, dass du eingeschlafen bist. Naja.
Ja gut, ist ja auch, muss man vielleicht sein Programm, also das Angebot kennen, wenn man sowas programmiert. Ich habe mir jetzt noch einen Schluck Bourbon eingeschenkt.
Das würde ich jetzt eigentlich auch tun wollen, aber ich habe leider keinen Bourbon griffbereit.
Dann kannst du ja rübergehen und dir aus der Bar einen holen.
Ich habe sogar 2 Bourbon.
Passe ich ja.
Du solltest im Studio immer Bourbon stehen haben, auch insbesondere, wenn es dein Arbeitsplatz ist.
Ich habe neulich während eines Teams-Meetings zum Glück keine Chefetage dabei, wie hier so umgeräumt und bin gegen mein Weinglas vom Vorabend gestoßen. Das hat so ein richtig markerschütterndes Ding. Und alle so, was war das? Und ich so, mein Weinglas. Trinkst du schon um 10? Und ich so, nein, es riecht hier noch.
Ich habe gestern ab 10 getrunken.
Nicht?
Ich warte eigentlich drauf, dass hier eine von den Flaschen leer wird. Und dann würde ich die dann irgendwie mit Wasser oder gefärbtem Wasser füllen und dann für so Sachen mal verwenden.
Ja, und zwar dann einfach aus der Flasche direkt. So große Schlucke.
Entweder aus der Flasche direkt oder bei Kollegen, wo man weiß, so, die verstehen das schon genau richtig als Scherz, kann man das ja auch einfach, gießt ein Glas ein, rührst ein bisschen, am besten noch so einen schönen Rührlöffel aus der Bar und machst den ganzen Fetisch drumrum und dann,
Oder du machst halt einfach in so einer Videokonferenz, wo so 12 Leute sind oder so, und dann nimmst du einfach in dem Augenblick, wo du stumm geschaltet bist, aber die Kamera an hast, nur kurz die Flasche und trinkst aus der Flasche so einen großen Schluck und stellst die Flasche wieder weg, ohne irgendwas zu sagen, ohne überhaupt den Ton anzumachen.
Ist ja die Frage, ob die Leute erkennen, dass das eine Spirituosenflasche ist.
Naja, gut, von 12 Leuten erkennst vielleicht 3 und einer von denen schickt dir irgendwie die Abteilung für, weiß ich nicht, Betreuung von schweren Fällen oder weiß ich nicht. So. Gibt es ja in großen Unternehmen. So.
Was ist denn bei dir los?
Kommt die Abteilung medizinischer Gesundheitsdienst oder so auf euch zu? Herr Giesbert, okay. Möchten Sie reden?
Ja, möchte ich. Und zwar über ein Escape Room. Oh, danke für diese Überleitung. Mega. Grandios.
Meine eigentliche Überleitung wäre gewesen, wie kommen wir jetzt hier raus aus dem Thema? Fragen wir doch mal Stefan, wie man da rauskommt. Also.
Genau. Ich habe ja vorhin erzählt bei der Droge der Wahl, dass ich einen Wein getrunken habe, den ich mit Freund Thomas schon am Montag getrunken habe. Da haben wir uns nämlich mal wieder in bewährter Runde, von der ich jetzt schon ein paar Mal erzählt habe, zum Online-Escape-Raum-Spielen getroffen. Diese Runde ist jedes Mal so lustig, dass wir alle hoffen, dass wir dürfen nicht rausgehen und das in Realität machen, noch lange bestehen bleibt, damit wir uns einfach treffen können und dieses Online-Dings zusammen machen können. Wir können es natürlich auch so machen.
Dieser Wunsch ist leider ungültig. Ihr müsst das dann schon so hinkriegen.
Ja, wir treffen uns dann noch so, denke ich. Jedenfalls haben wir diesmal von der Firma House of Tales, die sind in Berlin, das Spiel Hong Kong The Night Before. Das ist so in so einer Triadenwelt im weitesten Sinne angesiedelt gespielt. Und hier war das Besondere so, dass du quasi wie so ein, ich will jetzt Flash sagen, aber es ist halt so eine Spielumgebung hast, die alle gleich sehen und du siehst auch immer, was die anderen klicken. Also du hast dann irgendwie am Anfang so ein Foto und dann kannst du auf das Telefon klicken und dann geht plötzlich der Anrufbeantworter an und erzählt dir irgendwie, hey, du wolltest doch vorbeikommen und uns das und das vorbeibringen und jetzt kümmere dich mal drum. Und dann klickt der Nächste auf irgendwas anderes und dann muss man irgendwas rausrätseln. Hier sind seltsame Geräusche. Ach, nur die Toilettenspülung. Okay.
Wir haben es auch gehört, glaube ich.
Ja, und der Zufluss ist halt wirklich in Armreichweite von mir hier. Das Studio ist nicht so ganz optimal geschirmt, möchte ich sagen. Also ich nenne es immer Studio, es ist einfach nur ein Kellerraum. Ohne Heizung. Wo war ich jetzt? Achso, genau, man spielt halt alle quasi die Sachen in der gleichen Umgebung. Und das macht es natürlich, also da musst du viel mehr kommunizieren, weil wenn irgendeiner irgendwas klickt oder eine Lösung eintippt, insbesondere ist es so, dass wenn du irgendwas in so ein Lösungsfeld tippst, dann sehen die anderen nicht, was du tippst und jeder kann gleichzeitig in die Sachen reintippen, was es natürlich nicht einfacher macht. Und plötzlich ist das Rätsel gelöst und dann so, was war denn jetzt die Lösung eigentlich? Und es war so, dass das erste Rätsel war halt so unglaublich schwer und ohne vernünftige Hinweise. Man musste irgendwie einen Zahlencode finden, aber es war überhaupt nicht klar, nach was wir suchen sollten und wie viel Zeichen der Code haben könnte oder sonst irgendwas. Das war wirklich ein bisschen ärgerlich. Da hat es mich am Anfang schon stark verloren. Ich habe dann dem Glühwein weiter zugesprochen und macht natürlich Rätsel lösen nicht leichter. Hinten raus kamen ein paar echt schöne Rätsel. Also wenn jemand Bock darauf hat, kostet irgendwie 25 Euro. Wenn es durch 4 oder 5 Leute teilt, sind es irgendwie 5-6 Euro. Das geht immer locker gut. Beschäftigt einen für so, ja gut, 1,5 Stunden würde ich sagen, mit mehreren Leuten. Insofern war es schon unterhaltsam, aber wie gesagt, dieses erste Rätsel war schon ärgerlich. Aber sonst, die Effekte sind gut, es sind so Hörspielsequenzen da, was natürlich schwierig macht, wenn das alle gleichzeitig gucken und du aber auch gleichzeitig irgendwie mit FaceTime oder irgendwas verbunden bist mit den anderen und du hörst dann das Übersprechen von deren Ton. Also alle gucken das gleiche Video und der Ton von den anderen kommt natürlich auch noch zu dir. Das heißt, du hörst deinen eigenen Ton und dann dreimal den Ton von den anderen. Da muss man halt gucken, dass man die anderen dann kurz stumm schaltet oder einfach schnell das Handy leise macht, dass man das eben nicht dann wieder hört. Sonst.
Aber da können sie auch nichts machen, oder?
Nö, da kannst du nichts machen. Also das erste Rätsel, also da muss ich echt sagen, das war wirklich ärgerlich. Und aber sonst waren schöne Sachen dabei. Man musste mal irgendwie bei Instagram Sachen suchen. Man musste eben auch mal so ein bisschen weiter, bisschen raus, im Internet irgendwie Sachen raustüfteln, Sachen gemeinsam überlegen und so. Da waren echt so schöne Rätsel dabei. Manchmal waren es halt auch so leider so Rätsel, wo dann irgendwie klar ist, weiß nicht, habt ihr dieses bringe einen Kohlkopf, eine Ziege und einen Wolf über den Fluss Rätsel schon mal gehört?
Wer hat das nicht?
Genau. So, und dann ist aber die Frage, und das ist das, was mich so ein bisschen ärgert, wie oft muss ich ihn hin und her fahren? Ja.
Okay.
Also es muss ungerade sein, okay, weil ich einmal rüber muss und dann eben noch ein paar Mal hin und her. Und 1, 3, 5, 7, 9, 11 habe ich so schnell eingegeben,
dass du nicht wirklich denken musst.
Da brauche ich nicht nachdenken. Also, und da waren zwei oder drei so Rätsel, wo ich mir denke, Alter, das kann ich, dieses Rätsel kann ich auch einfach betrügen. Wir haben es dann trotzdem versucht zu lösen. Aber gerade bei dem gerade besprochenen Rätsel waren alle so, warte mal, das kennen wir doch, das musst du doch irgendwie so. Und dann tippst du halt, weiß ich nicht, einfach die ungeraden Zahlen ein und dann hast du es sofort. Aber sonst schon ganz gut und macht halt Spaß. Also ich finde es halt trotzdem eine gute Möglichkeit, mit denen, mein Cousin spielt mit dem habe ich schon ein bisschen mehr Kontakt, aber die anderen beiden, das eine ist der beste Freund von meinem Cousin und das andere ist ein sehr guter Freund von dem. Irgendwie diese Gruppe hat sich jetzt da zusammen aufgetan und mit den anderen beiden hätte ich halt sonst insbesondere in der Corona-Zeit keinen Kontakt gehabt. Mit dem einen, der ist aus Stuttgart, sowieso nicht, weil das ist eh nur der Freund von dem Freund. Und mit dem anderen hätten wir uns vielleicht zweimal getroffen oder einmal oder keine Ahnung. Aber so trifft man sich halt regelmäßig, alle 2 Monate. und macht gemeinsam dieses Rätsel und hat halt einfach einen Abend, wo man zusammensitzt. Der eine trinkt ein Bierchen, der andere trinkt Glühwein oder man schnackt, man redet ein bisschen dummes Zeug, man macht Witze auf anderen Leute Kosten oder auf sich, auf seine eigenen Kosten und löst dabei nebenher oder als Hauptziel so ein Rätsel. Und dafür finde ich das halt echt eine gute Möglichkeit, diese Zeit jetzt hier, Corona sperrt uns alle ein, zu nutzen. Also von daher, Online-Escape Games kann ich wirklich empfehlen, macht viel Spaß.
Christoph macht das einfach anders. Der spielt auch online, aber einfach mit Leuten, die er gar nicht kennt oder nur einen davon. Und das dann auch noch so, dass alle zugucken können.
Räumt sie alle weg.
Genau, das kommt noch dazu.
Ich habe übrigens eine Flasche Abend war das
Celery nicht. Gin gefunden und die trinke ich jetzt aus.
Was? Celery Gin?
Ja, ich habe eine Flasche Celery Gin gerade unter meinem Schreibtisch gefunden.
Unter deinem Schreibtisch. Ja.
Ganz normal.
Ist noch, ja. Ist noch ein kleiner Schluck drin und den trinke ich jetzt einfach so aus.
Ach so, wahrscheinlich hast du irgendwo Limejuice stehen. Sehr angenehm. Ich habe jetzt mal auch den Gin geguckt, den du vorhin geschickt hast. Der hat sich ja richtig in Unkosten gestürzt. Der kostet
ich habe gesagt, ich habe den zu Weihnachten bekommen.
Der kostet ja 7 Euro, alter Schwede.
Nein, Mann, manchmal ja, kriegt man Sachen geschenkt.
Ja,
ist was anderes, als ich dachte. Es gibt wohl mehrere Produkte, die Hopfen-Gin heißen. Es scheint nicht geschützt zu sein, diese Bezeichnung.
Wie denn auch? Hopfen-Gin ist ein bisschen sehr generisch, um es schützen zu lassen.
Also, am Montag, während ich versucht habe, dieses Escape-Game zu lösen, hat der Christoph gleichzeitig mit unserem Podcast-Kollegen Erik vom Kinocast und ein paar weiteren Leuten GeoGuessr gespielt. Es war ja sowieso so, nachdem ich das letzte Woche empfohlen habe, ging es irgendwie die halbe Nacht noch in unserem Chat so, oh, ich habe jetzt das gefunden, ich bin nur 2 Kilometer daneben gelandet, ich war nur 600, ich guck mal, ich habe hier Louvre, ach ja.
Und ja, oder das auch Frankfurt. Oder Frankfurt auf dem Holbeinsteg, sehr echt? Gut.
Das habe ich noch nicht gehabt.
Ich stand vor der Botschaft der Royal Thai irgendwas Embassy in Nairobi, steht einfach so direkt und ich musste nicht mal laufen, ich bin mich reingesprungen und drehe mich nach links und da steht Thai Botschaft Nairobi. Ich glaube, ich bin da in Nairobi.
Ja, das ist ganz gut. Ich habe auch von unserem geschätzten Hörer Willems eine Nachricht gekriegt, dass er das auch spielt. Ah, ich bin jetzt hier ganz in der Nähe, so okay.
Und ich finde es erstaunlich, wie man also man kommt halt sehr unterschiedlich da zum Ergebnis, gell? Ich habe, zum Teil liest man halt irgendwelche Schilder oder so, aber ich hatte auch eins, wo ich so, das sofort das Gefühl hatte, so, es kommt dir irgendwie bekannt vor, so geologisch irgendwie, ja? Also ich habe gedacht, so, habe ich da Diplomarbeit gemacht oder so? Das waren so Kalksteine. Und da habe ich gesagt, nee, das ist nicht Kroatien. Und dann habe ich gedacht, das sieht aus wie Griechenland, das sieht aus wie das Quartiergebiet von meinem Kommilitonen damals in Griechenland, aber es ist viel zu viel Vegetation drauf. Also das ist halt nicht Griechenland. Und da habe ich gedacht, was kann das sein? Und dann habe ich halt gedacht, dann ist es vielleicht irgendwie nördlich von Griechenland. Und habe halt Albanien gemacht, obwohl ich noch nie in Albanien war. Und zwar halt Montenegro. Also noch eins nördlicher. Aber es war halt, die Denkweise war halt korrekt, komplett korrekt, ja. Wo ich auch dachte, ey, cool. Wie, ja.
So habe ich mal was in Slowenien gefunden. Ich habe diese rote Erde, die wir hatten, in Kroatien, gut, da in diesem das könnte doch sein. Und dann habe ich aber irgendwie noch 3 Straßenschilder gefunden, wo Slowenien drauf stand. So, okay, ist nicht Kroatien, sondern Slowenien. Und aber so dieser erste Gedanke war so.
Genau, waren wir gar nicht weit weg von Slowenien. Ja.
Nö, aber eben, das, genau. Also, aber dass ich halt was das Geologisches finde, ist halt schon Sinn. Ja, aber du hast mir da echt viel von erzählt und eben auch eine gewisse Begeisterung geweckt. Von daher, So, jetzt hast du am Montag.
Genau, jetzt bin ich mit Erik und anderen. Das war alles sehr neu für mich. Denn ich habe das Spiel bisher, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden, vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden bisher. Oder ich habe es in einem Modus nur gespielt, der keine Ahnung, ich habe es bisher in diesem Modus gespielt, dass man sich nur umdrehen kann und ein bisschen zoomen. Aber man kann sich nicht so durchklicken.
Aber nicht mit hin und her laufen.
Genau, das kannte ich bisher nicht. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden, dass das geht. Ist durchaus denkbar. Weiß ich nicht. Ich habe es auch nicht wahnsinnig viel gespielt. Also irgendwie zweimal gespielt. Also. Aber gut. Das heißt, die haben gesagt, okay, wir spielen diesen, genau. Der Erik sagte ja.
Ich muss mal kurz zum Kind, ich bin gleich wieder da.
Okay. Ja. Bob, du bist noch da, oder?
Ich bin hier, ich höre dir zu. Ja.
Der Erik sagte, ja, wir irgendwie 3-Minuten-Limit. Und ich so, wie 3-Minuten-Limit? Für alles oder für pro, nee, pro, also pro Karte praktisch. Und dann habe ich erst, hat er gemeint, ja, das braucht man ja auch, die sind schnell vorbei, weil man muss ja erstmal bis zur nächsten Stadt kommen manchmal. Ich so, wie bis zur nächsten Stadt kommen? Und also dieses Konzept, dass man da halt sich da durchklickt, Google Street View mäßig, das war mir vollkommen neu.
Aber und Google Street View, dass man sich da bewegen kann, das war dir schon geläufig soweit?
Kannte ich, aber habe ich, glaube ich, auch das letzte Mal vor 8 Jahren mir angeschaut oder so. Also habe ich halt, als es damals anfing, mir mal angeschaut und dann halt nicht mehr. Braucht man ja eigentlich nicht.
Ach, dauernd.
Echt? Für was nutzt du das?
Ja. Na gut, jetzt aktuell in Corona-Zeiten nicht so wahnsinnig oft, aber wenn ich zum Beispiel plane, irgendwo Urlaub zu machen,
ja, stimmt, und damals war das
entscheiden will, ob ich irgendwie, ob das das schöne Hotel ist oder das da der richtige Campingplatz oder sowas in der Richtung oder überhaupt die Gegend, die gute ist, wo ich hinfahren will, dann schaue ich mir das alles an.
Das stimmt, ja, ich glaube, dafür habe ich sogar auch schon mal genutzt für meine Eltern. Da wollten die irgendwie nach Italien, haben wir das erstmal per Street View angeschaut. Ja, stimmt. Na gut, aber so richtig erfahren bin ich dann nicht. Hinzu kam noch, dass ich auch, was die ganze andere Computertechnik anging, also ich fühlte mich wie der, du hast mich vorhin damit verglichen und das ist absolut zutreffend.
Ich sag gar nichts.
Wie in Good Omens, dieser Typ, der alles kaputt macht bei
ja.
Also ich kam da rein in diesen Chat irgendwie über, wie heißt dieses Programm? Ich habe schon irgendwas mit D.
Discord.
Das war mir völlig fremd. Ich wusste nicht, ich hatte keine Idee, was das ist und hab mich da eingeloggt und hab dann erst langsam verstanden, hab ich gesagt, das ist ja ein Chatprogramm. Ich dachte, ich hatte halt sowas erwartet wie Studio Link oder sowas, ja, also wo man sich einfach mit den anderen über Audio zusammenklickt. Und dann war das so ein Chatprogramm. Und ich dachte, ja und jetzt, wie höre ich die anderen jetzt? Bis ich dann kapiert habe, dass man da irgendwo in so ein Audio-Chatroom muss und so. Also ich habe diese ganze Oberfläche überhaupt nicht verstanden, war völlig überfordert.
Du outest dich gerade vor einem Millionenpublikum, hätte ich beinahe gesagt, aber nein, vor einem Sneakpot-Publikum als totaler Noob, was so moderne Gamer-Kommunikationsmittel angeht.
Genau, Discord war mir vollkommen fremd. Auch Twitch war mir, ja, du hattest mir mal oder hattest uns mal davon erzählt, dass du da irgendwo irgendwie dein Programmieren abfilmst und so. Aber dass jetzt das parallel zu Discord noch läuft und dass man da auch Dinge in einen Chat wirft, was dann, glaube ich, die Leute auch sehen konnten und so, wo uns die Leute zugeschaut haben, ob auf Discord oder auf Twitch oder das war mir alles, also ich habe das alles Discord überhaupt nicht verstanden.
Habt ihr nur benutzt, um euch zu unterhalten und zugucken konnte man euch nur auf Twitch. Das war nämlich auch sehr unterhaltsam, weil ich saß bei meiner Tochter im Schlafzimmer und im Bett und sie hat war schon so halb weggedämmert und ich habe auf meinem Handy ein bisschen rumgeklickt und hatte zum Glück Kopfhörer dabei. Und dann habe ich das angemacht und habe euch zugehört und habe ich in den Twitch-Chat irgendwie reingeschrieben, weil du warst gerade irgendwie wild am Gewinnen und dann habe ich irgendwie reingeschrieben, läuft bei ihm. Einfach nur so, läuft bei ihm. Und der Erik hat das gesehen, dass ich das da rein und hat es dann kommentiert, dass ich eben, und der wusste ja, dass wir irgendwie uns kennen, und hat das dann irgendwie zu euch gesagt und dann bist du auf so eine Safari gegangen, diesen Chat zu finden und ich habe für 5 Minuten eures Spiel derailed mit meinem Kommentar.
Völlig.
Und dann dachte ich so, okay, ich hätte es nicht schreiben sollen, jetzt outet er sich 10 Minuten lang als völliger Computer-Noob, nichts funktioniert mehr, warum habe ich nur irgendwas gesagt, ich hätte einfach nur zugucken sollen.
Ja, genau so war das.
Wer an sowas Spaß hat, der Erik hat das auf YouTube gepostet. Also man kann sich die 1,5 Stunden da locker reinziehen, wie Christoph, ich möchte nicht sagen abräumt, aber doch bei GeoGuessr deutlich zeigt, wie man das spielen kann. Und aber technisch dann vielleicht verbesserungswürdig handelt.
Ja, es wurde mir unterstellt, ein Schlumpf zu sein, ein Smurf.
Genau, so heißt das Video auch. Gesmurft vom Sneakpot. Oder doch nur Anfängerglück.
Ich glaube,
da kann ich noch Runde kommentieren. Ich habe den Link kopiert in unser. Vielleicht können wir das in der Sendung verlinken hier.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich diese Bezeichnung, dieses Smurfen, das war mir auch neu. Was wohl bedeutet, dass man so tut, als wäre man ein Noob in irgendwas, aber ist eigentlich ein Pro und macht dann alle fertig. Irgendwie, ich glaube, das bedeutet das.
Mit solchen Sachen kann man ja ganze Filmskripte schreiben und dann ganze Hollywood-Filme füllen.
Du neigst ja auch, wie vielleicht andere in diesem Podcast dazu, wenn Dinge getan werden, dann richtig. Und ja, man kann halt Locations so, also ich spiele das Spiel ja mehr so, ich bin froh, wenn ich das Land oder vielleicht die Stadt finde und dann klicke ich das an und dann reicht mir das. Irgendwie, wenn ich da 15.000 Punkte oder so am Ende von so einer Runde habe, dann bin ich echt schon zufrieden. Aber du spielst das ja so, also wenn du mehr als 10 Kilometer weiter weg bist, dann bist du ja enttäuscht.
Mehr als ein Kilometer bin ich enttäuscht. Also genau. Ich habe eben am Anfang war ich da so reingeworfen, dachte so, ich soll mich jetzt echt da durch die Landschaft klicken? Weil meine Befürchtung war halt, ich habe halt gemerkt, die sind Pros alle, ja, mit denen ich das spiele. Die spielen das jetzt, seit es das gibt. Wahrscheinlich ist es auch erst seit 2 Wochen oder so.
Das gibt schon ewig. Ja, ja.
Okay, also ich hatte so das Gefühl, so, okay, die sind richtig erfahren darin. Und haben dann auch so, ja, und man kann dann ja man muss da halt bis zum nächsten Schild klicken und dann gucken, welche Farbe das Schild hat. Dann kann man sehen, ob der Highway in hier oder in da ist. Wo ich mir dachte, so, ja toll, das ist ja Wissen, was mir fehlt. Ja, scheiße. Ich habe keine Chance. Ich habe mich ein bisschen zurückerinnert, wie damals bei euch, Stefan, als ich mit euch Age of Empires gespielt habe. Das ist 20 Jahre her.
Mindestens.
Und da halt auch, so, das war noch im LAN, ja, da haben wir noch im LAN gespielt.
Muss jeder seinen Computer durch die Gegend schleppen.
Genau.
Mit Monitor.
Und dann, ja, natürlich. Und dann erstmal 4 Stunden einrichten, bevor wir überhaupt die Vernetzung zum Laufen gebracht haben. Und dann waren wir alle schon übermüdet.
Es waren keine Laptops, sondern wirklich Röhrenmonitor.
Ja, furchtbar. Und mit großem Turm und so. Und dann spielt man halt ein Aufbaustrategiespiel gegen Leute, die das halt auf einem anderen Niveau schon gespielt haben und geht halt so brutal baden, dass es halt, also die eine richtige Demütigung war. Und auch dann keinen Spaß macht einfach, weil man halt einfach, weißt du, man ist gerade dabei, auf die nächste Entwicklungsstufe zu gehen und freut sich drüber, dass deine Leute endlich Schwerter machen können und dann kommt schon die Kavallerie vom Kasi eingeritten und macht dich einfach platt, ja. Ich denk so, wie geht das?
Schneller.
Ja, und ich weiß es nicht. Und sowas hatte ich hier auch befürchtet. Als die sich so vorbereitet haben und wir dann da reingingen und ich mir schwane so, oh Gott, das wird furchtbar. Es wird demütigend und es wurde demütigend, aber für die anderen. Denn ich habe das ziemlich schnell adaptiert, das Spiel, und habe auch dann am Anfang viel Glück gehabt, aber habe einfach dieses schnell durch die Gegend klicken und Schilder suchen und dann daraus Informationen ziehen. Das hat mir einfach sehr gelegen. Und ich habe tatsächlich bis auf einen Aussetzer, wo ich vergessen habe, die einzuloggen, und da, ich glaube, da war ich vielleicht 100 Meter entfernt von da, wo es war in Mannheim, habe ich wirklich, ja, war ich sehr nah dran immer. Und das, ich weiß nicht, es liegt mir einfach, war einfach ein großer Spaß. Also, du wirst in so einen Hafen geworfen und drehst dich um, siehst, cool, Flagge von Libanon. Dann gucke ich doch mal weiter. Ich gehe mal davon aus, dass ich in Libanon. Ich habe zum Teil ein bisschen geraten, muss ich sagen. Ja, ich habe dann halt eine Flagge von Libanon, habe ich gedacht, okay, dann bin ich im Libanon. War halt an irgendeinem Schiff, hätte auch in die Hose gehen können. Aber, ja. Ja, klar. Ja. Und dann bin ich halt weiter und dann war irgendwie so eine Bar, die hieß Che Pepe, also bei Pepe.
Bei Pepe, genau.
Das heißt so Französisch und dann waren aber auch arabische Schriftzeichen. Da dachte ich mir so, ja, das passt schon zum Libanon, total. Und dann bin ich halt ein bisschen weitergeklickt, habe geguckt, wie die Form dieses Hafens ist und wie wie das da so aussieht. Und da habe ich gedacht, naja, gucken wir mal, ob Beirut so ein Yachthafen hat. Nee, hat's nicht. Und dann bin ich halt an der Küste entlang und dann war ich ziemlich schnell da. Und dann sind 3 Minuten, schafft man das halt auch, gell? Also, und ja, und dann waren halt Locations, wo ich schon war, wo ich hinkam und dachte so, ey, Moment mal, hier bist du schon mal vorbeigefahren. Da in Padua. oder in Leipzig, ja, wo ich dachte so, ey, hier wohnt doch meine Cousine in der Nähe. Das war halt einfach Glück, gell?
Ja, und gut, aber du hast auch eine relativ hohe Allgemeinbildung. Also da kennst du dich halt auch echt mit vielen Sachen aus. Also die Flagge vom Libanon kennt vielleicht nicht jeder.
Nee, der Erik nicht. Jetzt schon. Ja, habe ich, klar. Also zum Teil komme ich da schon auch an meine Grenzen. Also so in Südamerika, boah, habe ich mir echt schwer getan. Ich hatte einmal Glück in Ecuador, bin ich auch ganz nah dran gekommen, aber da habe ich wirklich nur Glück gehabt. Da habe ich Schilder gesehen, wo es im Endeffekt ich mit der Nase draufgestoßen wurde. Also in Südamerika, ja, tue ich mich auch mit der Vegetation so schwer. Und mit der Geologie auch, weil ich war da halt noch nie, ich habe da wenig Fühlung dazu. Ich kenne halt, kenne halt von Südamerika mehr oder weniger nur die Landkarte und das ist ein bisschen wenig.
Das also, ist ein bisschen dünn, ja.
Also das hilft bei dem Spiel schon extrem, wenn man dort oder in dieser Gegend schon mal war, weil es durch irgendwas Komisches erkennt man so Gegenden. Also man merkt irgendwie, wenn man in Frankreich ist oder in Spanien.
Ja, ja, total.
Man kann es nicht genau fassen, wie, aber irgendwie.
Das sind manchmal so Kleinigkeiten, gell? Da sind es ja. Nur die Arten, wie irgendwie die Straßenrandbegrenzungssteine oder so aussehen oder wie.
Und die man gar Irland nicht bewusst erkennt, sondern man genau. Sieht das nur und denkt sich, ah ja, genau so sieht es in Neuseeland aus. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas sagt mir, dass die Straßenbemalung so, dass das irgendwie Neuseeland ist. Und ja.
Genau, es hilft auf jeden Fall, wenn man weiß, in welchen Ländern Rechts- und Linksverkehr ist.
Lustig, dass du das gerade sagst. Ich spiele es gerade nebenher die ganze Zeit schon, während du sprichst und habe eben in Neuseeland 2,1 Kilometer daneben getippt.
Jawohl.
Ganz okay.
Ja, ganz okay, genau. Ja. Ich glaube, das nächste
war manchmal, aber wie gehst du vor? Ich habe eben gerade hatte ich vorher irgendwas, das war am Ende in irgendwo da unten bei Feuerland. Du stehst auf einer Landstraße. Du hast gelbe Schilder, die irgendwie so aussehen wie Amerika und es gibt keinerlei Vegetation und du klickst dich einfach 5 Minuten lang diese Landstraße entlang in eine Richtung. Es kommt kein Auto entgegen, es kommt kein Schild, es ist einfach nur Steppe und du klickst und klickst und klickst und klickst und die Zeit läuft weiter. Also jetzt in dem Fall hier bei mir in
der
Version nicht. Was machst du dann? Dann rätst du irgendwas, wo Steppe ist oder?
Nee.
Steppe deutet halt ein bisschen auf hin, oder?
Also da habe ich habe ich tatsächlich jetzt bei den Spielen, die wir gemacht, ich glaube, wir haben 4 Spiele oder sowas gemacht und dann noch 2 andere Modi, da habe ich viel Glück gehabt und bin mit den 3 Minuten gut hingekommen und wir haben natürlich auch ein bisschen miteinander geredet, gell, da sagt dann der eine dann so, oh, ich weiß es oder oh, das Schild oder hast du das gesehen oder sowas und dann merkst du, okay, ich bin in die falsche Richtung gegangen, in der anderen Richtung gibt es offensichtlich ein Ortsschild oder irgendwie sowas und dann rennst du halt nochmal in die andere Richtung, ne? Und dann muss man halt ja, ich meine, klar, wenn du nur Steppe hast und nichts, dann ist halt nichts da. Aber häufig sind halt dann doch irgendwelche kleinen Schilder, irgendwo steht irgendwas, irgendein Auto mit einem Aufdruck, was einen dann natürlich auch nicht genau hinbringt, weil das Auto kann ja dahin gefahren sein, aber oft sind Autos dann doch eben irgendwo aus der Gegend, gell? Wenn da Werbung für irgendwas in Johannesburg ist, dann gehe ich mal davon aus, dass ich in Johannesburg bin und nicht in Pretoria oder ganz woanders, gell?
Oder Kairo.
Oder Kairo, genau. Und das, also unterm Strich, das ist natürlich ein Risiko, aber ich bin damit gut gefahren, kommt man damit immer an. Aber natürlich ist innerorts immer besser als irgendwo draußen in der Steppe. Also draußen in der Steppe, gerade in Südamerika, weil da wahnsinnig viel draußen ist, habe ich mir auch schwer getan. Aber, also was ich mache, ist tatsächlich, kann man nicht so leicht sagen, also weil es ist immer sehr unterschiedlich. Manchmal hat man sofort ein Gefühl dafür, wo man ist. Zum Teil renne ich auch einfach die Landstraße lang und hoffe, dass irgendein Schild kommt und dann oft kommt irgendein Schild.
Ja, wenn man ein Land hat und eine Straßennummer oder vielleicht in den USA noch ein Bundesstaat dazu.
Ja.
Da kommt man schon relativ schnell, relativ nah dran und dann irgendwie noch ein Schild Denver 50 Meilen oder so, dann
genau.
Findet man
das. Ja, oder nach rechts, irgendwie hier nach rechts geht es nach Washington oder so.
Ja, und nach links in Dorf und dann weißt du, okay, gut, wird irgendwo in der Nähe von diesem Dorf sein.
Genau. Ja, oder was auch ganz gut ist, wenn du irgendwelche Schilder hast mit Werbung, wo eine URL drauf ist. Mit einem.
Ja,
mit
das hilft auch sehr.
Ja, so habe ich eben Christchurch gefunden. Ja.
Ja. Ah, ja, siehst du. Genau, und Christchurch hätte ich wahrscheinlich sofort erkannt. Gehe ich davon aus. Das ist halt, ja, Glück.
Also zumindest ein Gefühl gehabt, dass du Südhalbkugel irgendwie neben Australien gucken musst.
Ja, Christchurch erkennt man halt relativ leicht, wenn man mal dort war, weil das kurz bevor ich dort war, komplett zerstört wurde durch ein Erdbeben und dann praktisch neu langsam wieder aufgebaut wurde. Das heißt, Christchurch hat so eine Mischung, oder verwechsel es jetzt mit dem anderen. Oh nee, ich verwechsel's. Wie heißt denn die andere Stadt in
Auckland?
Auckland, nicht Christchurch, sondern
Wellington.
Ah nee, doch, ich meine doch Christchurch.
Wellington, nee, Wellington. Das sind die von The Beef, gell?
Genau, aber Wellington würde ich auch erkennen. Das ist auch sehr, sehr unverwechselbar. Nee, aber Christchurch ist so einmal platt gemacht worden und als ich dort war, war es ja so wie Zombie-Apokalypse eigentlich. Und jetzt haben sie da ein bisschen Neues dazwischen gebaut, aber es ist immer noch sehr prägnant, also erkennt man es sehr gut. Aber das ist halt, ja, ist halt Glück. Wenn du da warst, dann warst du da halt. Gell? Dann erkennst du es eben zum Teil. Auch Berlin hatte ich, ja, stehe ich vor diesem katholischen Dom direkt davor und denke mir so, ja, das ist der katholische Dom in Berlin, aber wo ist der in Berlin? Keine Ahnung.
Hätte ich dir helfen können.
Berlin hatte ich neulich auch, da muss ich auch an dich denken, Bob. So, du hättest das jetzt hier wahrscheinlich gewusst, aber ich laufe hier durch die Stadt und weiß noch mal nicht, ob Westen oder Osten oder ob es doch Cottbus ist, aber nee, war Berlin.
Ich hatte es noch nie, also wenn ich World gespielt habe, dass ich irgendwo rausgekommen bin, wo ich schon mal war. Hatte ich noch überhaupt nicht.
Ja, wir haben einmal Deutschland gespielt, da war auch Berlin dabei und auch Mannheim.
Okay.
Ich hatte schon Paris, da war ich schon. Du hast gesagt, ihr habt noch zwei andere Modi gespielt. Was war das?
Ja, genau. Einmal Deutschland halt.
Okay.
Also eigentlich den gleichen Modus, aber in Deutschland.
Also 3 Minuten. Ihr spielt immer 3 Minuten pro
Session. Ja, genau.
Session.
3 Minuten und man kann sich bewegen.
Okay.
Und der andere Modus war dieses, wie hieß das? Game Royale oder so? Kann das sein? Oder so ähnlich.
Battle Royale?
Oder Battle Royale, genau. Das ist total stressig. Ja, okay.
Hätte man Bob erklärt dir gleich wieder, was es ist.
Ja, ich wollte einfach schweigen.
Sag doch mal, erklär mir das mal. Warum Battle Royale? Weil es ist ja genauso blödsinnige Mischung aus Englisch und Französisch.
Es ist halt ein Spielmodus, der in Shootern halt oft gespielt wird und allen voran sowas wie im Moment wie PUBG oder Fortnite halt. Aber das gibt es schon viel, viel länger. Ist halt so eine Last Man Standing Sache quasi, wo immer Leute genau eliminiert werden. Ja.
Genau, so hier ist es auch so, und zwar ist es so, dass du irgendwo hingeworfen wirst und musst sagen, in welchem Land du bist. Und du kannst dreimal. Also du sagst praktisch, okay, ich glaube, ich bin in Ecuador. Dann drücke ich Ecuador, logge das ein, dann sagt er mir, nee, falsch. Und dann habe ich noch zweimal die Möglichkeit, noch anders zu raten. Und wenn ich das nicht schaffe mit diesen drei Versuchen, dann bin ich raus. Wenn alle richtig raten, dann ist der Letzte, der geraten hat, ist raus. Also der Letzte, der nicht eingeloggt hat, das Richtige, ist raus. Und dann kommt halt die nächste Runde. Und das führt halt dazu, dass man sich nicht seine Zeit einteilen kann, weil bei den 3 Minuten, da bin ich erstmal rumgelaufen, habe nach Schildern gesucht, habe geguckt, was mir so passt. Und dann bin ich halt auf die Karte gegangen und habe da dann geguckt, bin da halt möglichst nah reingescrollt, um zu gucken, ob ich da Muster wiederfinde und ja, um da halt den richtigen. Und das kannst du halt bei dem Battle Royale nicht, weil du musst eben möglichst schnell einen Tipp abgeben, weil es halt sein kann, dass die anderen schneller das richtige Land tippen. Ne? Ist halt
gut, total stressig. Wenn du das Falsche rätst, bist du auch raus. Oder?
Ja, du kannst aber ja dreimal raten.
Ach so, du rätst erstmal irgendwas? Antarktika.
Ja, nicht okay. Irgendwas, aber ja. So, zum Beispiel mit dem Libanon, ja? Hätte ich sofort Libanon raten können. Und das kann halt dann relativ schnell relativ bitter werden, wenn da dir ein bisschen zu viel Zeit lässt. Und dadurch ist das Ganze halt sehr gehetzt und ist halt nicht mehr so. Bei dem anderen weißt du, du hast 3 Minuten. Darfst natürlich die Zeit nicht vergessen, wie bei mir in Mannheim, aber ja, eigentlich bist du da entspannt und kannst auch ein bisschen plaudern und so und ist alles gut. Und bei dem Battle Royale bist du halt im Stress. Und ja, das war nicht so meins. Ja, war ja nicht so gut. Aber ja, es ist einfach nicht so mein Spielmodus. Hat einmal, wir haben 2 Runden gespielt, eine Runde ist irgendwie das letzte Bild, es waren irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele noch drin waren, aber es war ein Belgier mit dabei und ich glaube auch seine Freundin ist auch Belgierin.
War nicht Luxemburger?
Ja, fuck, ich habe schon wieder so durcheinander geworfen. Luxemburger waren sie, Luxemburger, nicht Belgier, Entschuldigung. Aber auf jeden Fall kam als letztes Bild halt irgendwas in Belgien und die haben es halt sofort erkannt. Ich hatte überhaupt keine Chance gehabt, ja. Und die hat halt sofort Belgien eingetippt und gewonnen. Und ich dachte, hä? Und dann habe ich gesagt, ah, okay, eine Luxemburgerin, die Belgien sofort erkennt. Es waren halt irgendwelche Supermärkte, die typisch sind für Belgien oder irgendwie.
Ah, ja, okay.
Das weißt du halt, wenn du mal in der Gegend warst, gell? Oder wenn du von dort in der Nähe bist. Was ich jetzt mal so verallgemeinere.
Ein Rewe siehst oder einen Nahkauf, dann.
Ja, genau.
Ja. Ja. Oder ein Albert Heijn.
Das war so, auch so den. Genau, das war so Supermarktgegend irgendwo in Belgien. Und dann, ja, dann schafft man das halt als Luxemburger. Ziemlich schnell. Dafür waren die in Leipzig nicht so gut.
Okay, sehr schön. Das Video ja,
hat
dazu.
Sehr großen Spaß gemacht.
Das Video dazu ja. Verlinken wir und wir werden es sicherlich nicht zum letzten Mal gemacht haben, habe ich das Gefühl.
Nee, glaube ich auch nicht.
Jetzt, wo die Technik so einfach funktioniert, können wir das ja auch dann richtig spielen. Du warst allerdings noch bei einem anderen Podcast-Kollegen zu Gast, wie schon vor 2 Wochen, glaube ich.
Ja, schon ein bisschen länger her, glaube ich. Anfang Januar war das. Vor einem Monat her.
Die erste Folge.
Du meinst, die erste Folge war vor 2 Wochen. Ja, das stimmt.
Genau.
Beim Daniel vom Spätfilm war ich.
Genau. Und ihr habt über Troja natürlich geredet. Habe ich nicht vergessen.
Natürlich.
Dein Lieblings-Brad Pitt-Film oder so ähnlich.
Ja, kommt hin, ja. Ja, Fight Club schon auch. Ja, wir haben über Troja gesprochen, sehr ausführlich. Mag das.
Also kam Sonntag Stunden aus, so, ich habe es direkt am Sonntag gehört. Ich bin kaum fertig geworden.
Ich habe es auch am Sonntag gehört.
Sehr unterhaltsam wieder. Ja, launig.
Ich glaube, ich habe ein bisschen
Nee, und Christoph, sag ruhig, du warst toll. Also Daniel war auch okay, auch aber gehört. Du warst toll.
Nee, ich weiß nicht, ich bin früher nicht so in das Konzert, ich muss die alten Folgen nochmal hören vom Daniel, ich bin da früher nicht so reingekommen, ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe eine Vermutung, aber ich weiß es nicht sicher, aber ich mag sein Konzept, also spätestens jetzt, wo ich dabei war, habe ich vielleicht jetzt so endlich verstanden, jetzt habe ich es endlich verstanden, das Konzept, wo ich dabei war und jetzt finde ich es gut und bin Fan, der geht halt viel tiefer rein in die Filme, als wir das machen.
Wir teasern und die das, ja fast nur.
Ja, eigentlich schon. Die
nennen es aber auch seltener. Das muss man auch sehen, ne?
Nee, mittlerweile nicht. Nee.
Ja, okay.
Einmal die Woche.
Ja, und das ist schon ziemlich krass, aber
ich habe jetzt versucht, mit ihm einen neuen Termin zu machen. Da sagte er, ja, Anfang März, Christoph hat sich vorgedrängelt. Wie, Christoph hat sich vorgedrängelt?
Was? Was heißt, ich habe mich vorgedrängelt? Ich habe früher Bescheid gesagt.
Ja, genau.
Sehr gut, gefällt mir. I like.
Daniel, lass uns nochmal reden, das geht nicht.
Wir haben uns mittlerweile sogar auf einen Film geeinigt und ein Datum tatsächlich, Anfang März, genau.
Und auch ein Drink? Fragte, ihr habt gar nicht über Drinks gesprochen in der Vorbesprechung.
Nee. Muss ich ja auch mal, oder?
Ja
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das würde ich gerne hören, ja. Also ich finde das Konzept gut, mit diesem sehr kniefieselig reingehen in den Film und lass uns noch über die Frauenrollen reden und lass uns noch drüber reden, inwieweit er eine Veränderung der Gesellschaft propagiert oder nicht und so. Also wirklich vollkommen, ja, klasse, finde ich super. Macht einfach großen Spaß. Also ich war wirklich, es hat mir richtig Spaß gemacht, dabei zu sein. Und mir hat's, ich muss mich jetzt doch ein bisschen selbst loben, mir hat's auch Spaß gemacht, mir das dann nochmal anzuhören. ich höre mir da gerne zu.
Du hast so einfach so unfassbar viele kluge Sachen gesagt.
Ja, es war so klug, was ich gesagt habe. Das kenne ich sonst gar nicht bei anderen Podcasts. Nein, Scherz beiseite. Was mir einfach Spaß gemacht hat, war da auch wieder in diesen Film so tief einzusteigen. Weil früher war das halt für mich einfach Popcorn-Kino, was mir irgendwie nahe gegangen ist und was ich halt gerne schaue, auch oft geschaut habe. Aber dass ich mir wirklich darüber so Gedanken gemacht habe, das habe ich dann jetzt im Podcast und dann beim nochmal drüber hören. Mir selbst dabei zuhören, wie ich darüber rede. Und dann eben vielleicht
hättest auch so ein bisschen weiterspinnen. Hättest du es nicht vor dem Podcast machen sollen?
Ja, habe ich ja auch. Also ich habe mich jetzt einfach sehr intensiv mit diesem Film befasst und freue mich jetzt schon darauf, mich jetzt mit einem neuen Film befassen zu können. Das ist schön. Also ich bin sehr gerne in diesem Podcast. Ich hoffe, ich werde dann auch häufig sein.
Es ist halt ein ganz anderes Konzept als bei uns. Wir versuchen ja insbesondere nicht Enden oder große Elemente zu spoilern. Und beim Daniel spricht man halt alles komplett an und fertig.
Ja.
Ja.
Ja, das stimmt. Vielleicht ist das auch das, was ein, wenn man von uns kommt, so, also was so angenehm ist, weil man eben nicht sich Gedanken machen muss, das darf ich jetzt nicht spoilern, sondern nee, man spoilert alles frei heraus und redet über alles in dem Film.
Genau.
Und das hat schon auch was. Das ist sehr befreit irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Genau.
Naja, ist halt ein anderes Konzept, Leuten irgendwie einen Hinweis zu geben, ob sie das schauen sollten oder nicht, oder halt mit Leuten zu reden, die es schon gesehen haben.
Ja, genau, richtig. Das ist der. Ja, stimmt. Stimmt, bei Filmen, die ich gar nicht kenne, wenn ich bei ihm höre, ist nicht so, dass mich nichts davon interessiert, manches interessiert mich dann trotzdem, aber das ist schon, also eigentlich ist es besser, wenn ich den Film wenigstens mal einmal gesehen habe und so grob weiß.
Es gibt einem zumindest so ein Gefühl, worum es so geht und so, ja.
Ja. Obwohl seine Partner auch unterschiedlich gut sind darin, einen damit einzubeziehen, wenn man es nicht gesehen hat. Also manche können da halt wirklich dieses Bild erschaffen, von wie dieser Film aussieht und das man gar nicht gesehen haben muss.
Kann ja nicht jeder so gut sein wie du jetzt. Also ohne dich zu loben, aber.
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe den Film ja gesehen. Also.
Ich habe ihn ja nicht
gesehen, aber
ich habe so ein Gefühl dafür jetzt mittlerweile.
Ganz wir viel Sand und Blut.
Troja nicht gesehen?
Nee, ich habe Troja nicht gesehen. Aber sag es Christoph nicht.
Okay, werde ich ihm nicht verraten.
Danke. Um
Gottes Willen.
So, gerade
hatte
ich noch ein Thema, jetzt habe ich es vergessen.
Wie? Hast du es nicht aufgeschrieben? Gibt es keinen
Tagesordnungspunkt? Wenn wir Stopp gedrückt haben.
Nee. Ach nee, ich wollte eigentlich nur kurz, aber das ist schon fast rausplaudern, noch erzählen, was man machen kann, wenn man sich so ein Bällebad baut. Ich habe euch ja da schon ein Foto von geschickt. Und dann nach einer Woche das Bällebad uninteressant. Ich glaube, das Bällebad macht mehr Spaß, wenn man da nicht alleine reinturnt, habe ich mittlerweile so das Gefühl. Dann kann man aber die Kisten, in denen diese 2000 Bälle angereist kommen, die kann man ideal in eine Höhle umbauen. Und ich habe dann die Kisten, also es waren irgendwie drei große Kartons, habe ich aneinander geklebt und Löcher reingeschnitten, dass man von einem in den nächsten krabbeln kann. Und ich habe es bis zur Hälfte von diesem Zwischengang geschafft, weil da komme ich leider nicht rein. Und aber es ist echt, also was man so
bist
sagt.
Du zu
so,
klein oder Vater zu dick? Okay, weiter.
Challenge accepted.
Ich glaube, dann schaffe ich es eher noch, in die stehende Kiste von oben reinzuspringen, als durch diesen Tunnel zu kommen. Also, vielleicht würde ich auch den Tunnel schaffen, aber die Kurve würde ich nicht schaffen.
Die Kurve ist fies, ja. Ich glaube, die ist einfach ein Problem.
Genau, ich habe Fenster reingeschnitten und kleine Fenster und große Fenster und allen möglichen Quatsch noch gemacht. Und ich habe jetzt quasi diese Woche noch Kinderbetreuung sozusagen. Da muss ich mir dann eben was überlegen, was man gemeinsam machen kann. Und habe es eben genutzt, die Kartons zusammen zu kleben und zu schneiden. Und ja, ich habe dann auch angefangen, die quasi so ein bisschen so ineinander zu falten, damit die auch sich ohne Kleber sozusagen ein bisschen aneinander festhalten, weil so viel Tape habe ich dann doch nie übrig, um diese riesigen Kartons aneinander zu kleben. Aber ist großer Spaß und cool aus, füllt unser halbes Wohnzimmer aus.
Ich hätte Lust darauf, durch diesen Gang zu kriechen. Es ist wirklich sowas, wo man sich denkt, so
auch ohne die jetzt
probieren.
Das ist echt eng.
Ja, natürlich. Dann scheitern darin, ist ja klar.
Und vor allen Dingen
kleinen Loch in der Mitte rausgucken. So.
Ja, dieses kleine Loch in der Mitte. Das Problem ist halt, du kommst dann hinten an diesem, also ich habe einen waagrecht liegenden, relativ weiten Karton, wo man gut reinkrabbeln kann. Dann 90 Grad Winkel davon.
Ja, groß.
Einen schmaleren Karton. Und dann den gleichen, also wie der erste Karton, einen relativ großen, geräumigen Karton, senkrecht stehend dazu. Aber ich glaube nicht, dass man es eben aus diesem kleinen Karton dann senkrecht nach oben schafft. Ohne
eine Schlange muss man da halt so.
Ja, aber du kannst ja nicht hochdrücken an irgendwas. Also ich habe es probiert, ich komme halt kaum um die erste Kurve rum. Kann auch sein, dass ich da ein bisschen ungelenkig bin.
Ja, der Verbindungsgang, der hat halt vielleicht 30 mal 30 Zentimeter, oder?
Das ist halt ja, eng. Ja, vielleicht 40 mal 30, aber ich kann es ja mal ausmessen, dann schicke ich euch das mal, die Maße der Kartons.
Man kann sich da auch böse verschätzen. Wir haben hier so eine kleine Holzrutsche, die haben wir mal irgendwann vom Sperrmüll befreit und hier im Kinderzimmer aufgebaut. Und dann hat meine Frau versucht, sich da reinzusetzen und hat festgestellt, dass sie da nicht reinpasst, weil die zu schmal ist. Und dann habe ich einen blöden Witz gemacht über ihren breiten Hintern, wie man das halt so macht an der Stelle.
Super.
Kommt natürlich
auf der Couch.
So ungefähr. Nee, also sie hat das einfach gekontert und hat gesagt, na, setz du dich halt da rein. Und
ja, genau.
Ja, ich habe da auch nicht reingepasst. Mein Arsch ist genauso breit. Und an der Stelle bist du dann so, ja, okay, Maul zu voll genommen, ich nehme das zurück. Das geht dann. Insofern, man verschätzt sich da enorm schnell.
Allerdings muss man auch zu deiner Ehrenrettung sagen, dass du auch wahrscheinlich doppelt so viel wiegst wie deine Frau. Also du hast auch das Recht dazu.
Ah.
Ich versuche jetzt nämlich nicht weiter um Kopf und Kragen zu reden.
Das wird nicht besser, Christoph. Ja, jedenfalls.
Ich bin ja deutlich übergewichtiger als meine Frau. Muss aber sagen, dass bei so Rutschen tatsächlich ich besser reinpasse. Also ihre weiblichen Formen sind doch zu weiblich. Und ich habe halt mein Gewicht nicht im Hintern, sondern im Bauch. Und das hilft, wenn man rutschen muss.
Ja, ich ging davon aus, dass das auch so ist. Aber wie gesagt, an dieser Rutsche bin ich in meiner Annahme einfach kapital gescheitert und habe dann auch, ich habe es natürlich, wie das so ist, man kann es ja dann nicht eingestehen, dass man verloren hat. Also habe ich mich da drauf gesetzt und bin da runtergerutscht, aber eigentlich bin ich quasi rechts und links auf den Rändern mit meinem Arsch auf da runtergeschossen und habe gute Miene zum bösen Spiel gemacht.
Sein Becken aufgeschabt.
Ja, so ungefähr. Ja, meine Tochter fand es alles witzig und hat danach weiter rutschen. Also, Papa, geh mal da wieder weg, ich will jetzt weiter und dann.
Papa, weg!
Genau.
Nicht rutschen. Ah ja, gut.
Tja.
Ja, also von daher, falls euch irgendwie Kartons über den Weg laufen und ihr kleine Kinder habt, man kann die auch aneinander bauen und dann wird's halt echt. Also ich habe die Kartons gesehen, als sie gekommen waren und ich noch nichts ausgeholt. Daraus baust du irgendeine Höhle oder ein Schloss oder eine Burg oder ich hatte auch überlegt, ob ich einfach so zwei senkrechte Türme baue und den Tunnel dazwischen, aber ich habe mir dann überlegt, dass es doch sinnvoller ist, wenn die beide liegen und ja, großer Spaß. Kommt gut an.
Ja, schöne Idee. Sehr gut.
Habt ihr noch weitere Themen, über die wir jetzt hier kurz reden müssen?
Nee, nicht wirklich. Ich würde ja am liebsten über mein neues Auto reden, aber es ist immer noch nicht da.
Hattet ihr nicht irgendwie eine Battle ausgerufen im November? Boah, welches Auto ist als erster da? Könnte knapp verloren gegangen sein.
Ja, ganz knapp.
Aber nächste Woche ist es da, oder? Echt nicht?
Ich hatte jetzt einen Liefertermin eigentlich so unverbindlich zugesagt für den nächsten Montag. Aber heute kam eine Mail. Warte, ich kann dir die gerade vorlesen.
Da kommt dauernd, drin. Du wirst bombardiert mit solchen Mails.
Du schickst ja wahrscheinlich nur 20% der Mails an uns. Und ich fühle mich schon voll gespammt.
Nee, ich kriege ja ganz viele Informationen aus dieser, kratze ich ja aus dieser VW-Webseite raus. Da steht seit gestern sowas wie, ist beim Händler.
Nice.
Aber das heißt natürlich nicht, dass der jetzt den Brief schon hat. Er hat jetzt das Auto. Dadurch hat er noch nicht
den Brief. Naja, aber dann, also, dann kann es noch nicht mehr lang dauern. Also bei uns hat
er,
glaube ich. Ja, gut,
dann muss er natürlich
als noch bekommen hat, noch 4 Tage oder so. Oder 3 Tage.
Ja, gut, der muss jetzt aber eine Zulassung.
Ich habe nochmal Gin nachgeschenkt, falls jemand interessiert.
Sehr gut. Ich habe den Celery Gin leer gemacht, aber es war wirklich nicht mehr viel drin.
Ich habe eine Literflasche G-Wein, ich lasse es leer machen.
Ja, aber lass das lieber.
Ich trinke noch ein bisschen Devil's Cut.
Die Zulassung. Die Zulassung bis zum 8.2. kann ich Ihnen unter anderem auch Corona-bedingt leider noch nicht zusichern. Ich gebe mein Bestes, dass zeitlich alles glatt läuft. Wir sollten uns trotzdem schon mal nach einem anderweitigen Termin in der darauffolgenden Woche umsehen. Viele Grüße und so weiter. Also das könnte jetzt sein, dass das noch klappt, aber er will sich die Tür offen halten, dass es nicht klappt. We'll see.
Okay.
Ja.
Na gut, wir sind gespannt.
Schade, schade.
Ah, mei.
Gut, aber was garantiert nächste Woche passieren wird, ist, dass es einen neuen Sneakpot gibt.
Und ich bin so gespannt.
Du verrätst uns jetzt, was wir denn bis nächste Woche schauen.
Wollen wir nicht erstmal erklären, wie das Prozedere ist? Weil wir wurden gefragt, was das mit diesem neuen Prozedere auf sich hat. Wir haben das vielleicht nicht gut genug erklärt.
Wahrscheinlich haben wir es nur untereinander besprochen.
Ja, wahrscheinlich.
Als es dann in der Sendung soweit war, hatten wir alle einen Tee. Und dann wissen wir ja alle, worum es geht. Genau.
Also das Grundproblem, was wir hatten, so im letzten Frühsommer, war, dass wir uns immer versucht haben, auf einen Film zu einigen, den wir zusammen schauen, was schon eine Besserung war zu dem vorher. Da hatten wir nämlich das nicht mal abgesprochen, sondern
irgendjemand hat irgendwas geschaut.
Genau, jeder hat irgendwas geschaut und dann wurde halt geguckt immer so, welches davon ist der neueste und relevanteste Film und der ist dann der Headliner. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so im letzten Frühsommer, so lass uns doch auf irgendwas absprechen. Und dann haben wir festgestellt, dass unsere Schnittmenge von unserem Geschmack irgendwie dann immer, das waren halt immer dumpfe Actionfilme.
Das hast du bei Daniel so schön erklärt, wir haben 6 Wochen lang hintereinander den gleichen Film geguckt quasi.
Ja, wirklich, es war doch wirklich so.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, und dann habe ich irgendwann vorgeschlagen, ob wir es nicht so machen wollen, dass wir immer abwechselnd jede Woche einen Film vorschlägt, also als Präsentator praktisch, wo es nicht viel Vorgaben gibt, nämlich außer, dass er eben erreichbar sein muss für uns, also im Endeffekt einer von den üblichen Streaming-Diensten, die wir halt haben, und neu, möglichst nicht älter als ein Jahr.
Deswegen haben wir heute auch einen von Mai 2019, gell?
Haben wir?
Ja. Ist mir vorhin aufgefallen.
Gut, Omis. Gut, Omis.
Warum? Ach so, den heute. Ja. Ja, Gut, Omis ist ein bisschen älter, weil wir halt, es sollte halt.
Wir haben ja über 666 gewartet, ja. Ist mir nur vorhin aufgefallen.
Halt auch.
Der ist aber alt und Christoph besteht auf 2020.
Ja, der ist ein bisschen alt, aber ich wollte halt, dass es einerseits zum Thema passt und andererseits ein gutes Werk ist und nicht eins von dem Schrott.
Ja, auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand was Gutes von 19 findet, ist ja auch nicht so,
ja, eben. Dass wir haben
das
wir auch schon gehabt.
Andere, dass die anderen das dann einfach nicht gucken, sondern wir versuchen halt, möglichst aktuelle Filme zu finden, dass wir eben diese Sneak-Idee noch im weitesten Sinne
das ist ja,
weiterleben können.
Wir heißen ja immer noch Sneakpot, passt zwar eigentlich nicht mehr, aber wir heißen halt so. Genau, und so präsentieren, jedes Woche präsentiert einer einen Film und die anderen wissen das in der Regel, außer es handelt sich um Serien, wo man ein bisschen mehr Vorlaufzeit braucht, wie bei Good Omens zum Beispiel, wissen das in der Regel nicht. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, was der Bob gleich vorschlagen wird und werde überrascht sein, hoffe ich.
Du wirst auf jeden Fall überrascht tun.
Was ich tatsächlich bestätigt hat, ist, dass unser Spektrum dadurch sich stark verbreitet hat. Wir haben so ein bisschen uns vorher versprochen, dass wir nicht komplett absichtlich immer außerhalb der Komfortzone der anderen uns aufhalten, sondern schon sowas, was man gucken kann. Aber ja, ebenso wie früher in der Sneak. Manchmal schaut man eben was so ein bisschen, was man sonst nicht geschaut hätte und dann aber dem vielleicht doch was abgewinnen kann oder auch nicht.
Ja, schon zumindest fertig. Also ich finde, das ist genau, dieses.
Und dann kommt auch mal wieder irgendein alberner Actionfilm. Und was nächste Woche kommt, das kann uns jetzt der Bob sagen.
Richtig, aber was ich dazu noch sagen möchte zu deiner Erklärung ist, dass das klingt so ein bisschen nach, also dieses Präsentator klingt so, als ob derjenige den Film im Brustton der Überzeugung präsentiert, weil er den
nee, findet, muss nicht.
Sondern in der Regel ist es so, dass derjenige den selbst auch noch nicht gesehen hat. Und insofern auch einfach so ein bisschen ins Blinde rein präsentiert, in Anführungszeichen, im Sinne von, den wollte ich vielleicht eh gucken und jetzt müsst ihr den mitgucken, so ungefähr. Aber ist halt überhaupt nicht ausgeschlossen, dass man dann in der Folgewoche dasteht und sagt, also, das war eine ganz schöne Scheiße.
Das war ja nichts, wa?
Jetzt auch schön, so wie ich bei diesem Kinder-Vampir-Film, so, ja, okay, aber wir sind halt gar nicht die Zielgruppe, so, ja.
Genau.
Diese Vampires in the Bronx, ja.
Ja, den hattest du aber nicht, hattest du den?
Doch, doch. Ja, ja.
Echt?
Den hatte ich.
Aber ich habe den nicht gesehen.
Ja, ja. Echt nicht? Okay. Du warst vielleicht die Woche nicht da. Hm. Aber also, was sehen wir denn jetzt nächste Woche? Mach's mal nicht so spannend. Hier, Trommelwirbel.
Ja gut, genau, Trommelwirbel. Wir sehen den koreanischen Oscar-Kandidaten für dieses Jahr. Das Attentat. The Man Standing Next. Ein Film über die wahre Geschichte, wie ein hochrangiger koreanischer Politiker, also, um nicht zu sagen der Präsident, in den 70er Jahren von einem Geheimdienstmenschen ermordet worden ist und warum und wieso und weshalb, das ist hier in einer leicht fiktionalisierten Version ins Kino gebracht worden.
Auf wo finde ich das?
Ich glaube auf Prime, wenn ich jetzt mich recht erinnere.
Oh ja, ich hab's, das Attentat. Denn, achso, zusammen, das Attentat, The Man Standing Next.
Exakt.
Da wäre ich ja im Leben nicht drüber gestolpert. Gut.
Übereinstimmung 4%. Ah, das wird ja ein Fest. Nein, stimmt nicht.
Bei mir.
Das gibt's bei Amazon nicht.
Bei Prime gibt's gerne nicht. Sehr schön.
Ja.
Ja, gut. Wunderbar. Das ist genau wieder sowas, wo ich nie drauf gekommen wäre.
Ich auch nicht. Ich habe lang gesucht. Ich hab viel. Die andere Alternative, die ich noch gehabt hätte, hätte wieder mit Religion zu tun gehabt. Aber das habe ich dann doch nicht genommen. Das kann halt irgendwer anders picken.
Okay.
Ja.
Gut, dann freue ich mich darauf, das zu schauen. Ich befürchte sehr alleine, gespannt. Nicht mit meiner Frau. Meine Frau binget nämlich immer noch Dawson's Creek wie eine Wahnsinnige.
Ist die schon mal durchgeguckt? Gut.
Ja, natürlich. Ich sag jetzt nichts. Also, ja, habe die Ehre.
Dann
bis
nächste Woche. Genau, dann sagen wir einfach Tschüss und bis nächste Woche.
Jo.
Tschüss!
Huch, oh fuck, ich muss so dringend pipi. Ich halt's nicht mehr auf.
Seit wann hast du die Abonnation?
Ich
piff mir gleich in die Hose.
Ja, dann mach, komm auf. Tschüss.
Komm also, tschüss.
Ciao.